Ich habe mal zu meinem Lieblingskollegen Christian Fritz Schneider gesagt, ihn wiederzusehen ist wie eine Tüte Pommes nach einer langen, ermüdenden Zugfahrt. Und so geht's mir auch heute, auch wenn der Anlass, wie immer, ein sorgenvoller ist. Hallo Fritz.
Hallo Micha.
Hallo Pommes.
Jetzt habe ich Hunger. Toll. Oh,
tut mir leid, aber da musst du jetzt durch, denn das wird ein langes Gespräch. Wir schauen nämlich zurück auf unsere 5 Sorgenkinderspiele im ersten Halbjahr 2024. 5 Spiele, bei denen wir ja uns große Sorgen gemacht haben, ob die denn erfolgreich sein werden. Nicht unbedingt, ob es schlechte oder gute Spiele werden, ne? Also das ist nicht immer der Grund, wobei bei ein paar dann doch, werden wir jetzt genauer drauf eingehen. Und los geht's mit einem Spiel, das schon vor Release genügend, nicht Vorschusslorbeeren, sondern das Gegenteil von Vorschusslorbeeren. Was ist denn das Gegenteil von Vorschusslorbeeren? Failkirschen.
Sorgenkinder Videoausblicksbeteiligung. Um ein schönes deutsches Wort zu nehmen. Einfach noch ein Nomen rankleben.
Das klingt gut. Wie so Behörden.
Vereinigung.
Wundervoll.
Am Ende noch.
Die Sorgenkinder-Video-Auftritts- Häufigkeitsvereinigung heißt willkommen Suicide Squad, genau. Kill the Justice League, unseren ersten Kandidaten.
Ja, du hast ihn gespielt. Sollte eher Kill the Spielspaß oder Kill the Entwicklerstudio heißen, denn das war ein fantastischer Start in den Januar, Ende Januar rausgekommen. Ich weiß, ich habe es mir für 100 Euro tatsächlich gekauft.
100 Euro?
Weil ich keine Testversion bekommen habe und habe es mir für 100 Euro gekauft und da fällt mir ein, ich habe das gar nicht beantragt, dass ich das Geld, es war ja Arbeit, dass ich das Geld zurückbekomme. Naja, weil das Schöne ist ja, ein Trend aus dem letzten Jahr verfestigt sich dieses Jahr, nämlich der zahle mehr, krieg ein schlechteres Spiel, Early Access. Steam hat ihn jetzt offiziell gemacht, das heißt jetzt Advanced Access. Das hieß es damals noch nicht, aber jetzt gibt es die Funktion ganz, ganz offiziell. Es ist die neueste Pest, die sich diese Industrie ausgedacht hat. Und Suicide Squad hat das natürlich gehabt. 30 Euro oder 40 Euro mehr zahlen und dann ein paar Tage früher spielen. Und wie bei so vielen von diesen Titeln, kaputt. Erst ein paar Tage erstmal kaputt. Das ist der wahre Gedanke von einem Service-Game. Nämlich.
Ja, es wird ja so dann repariert. Ne? Das ist der Service.
Genau, genau. Das hier nicht mehr, das wird nicht mehr repariert werden. Da werden jetzt noch die letzten Seasons ausgespielt und dann wird man das wahrscheinlich gegen Ende des Jahres sterben lassen. Also ich kann mir nicht mal mehr vorstellen, dass es die 13 Varianten des letzten Bosskampfes, die es ja noch geben muss, oder 12 Varianten, vielleicht bringe ich es jetzt auch ein bisschen durcheinander, ich glaube nicht mal mehr, dass wir die alle sehen werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie das beenden, bevor das alles passiert ist. Was nicht schlimm war, weil der Endbosskampf schon beim ersten Mal furchtbar war. So wie über weite Strecken der Rest des Spiels. Also furchtbar ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es ist, man kann da noch mit Spaß haben. Die Sache ist nur die Fallhöhe ist so extrem. Ich habe jetzt gerade bei The First Ascendant ganz oft an Suicide Squad gedacht und hatte mit The First Ascendant am Ende trotz der ganzen Schwächen gefühlt mehr Spaß, weil ich so niedrige Erwartungen hatte und es auch nichts kaputt macht. The First Ascent macht nichts kaputt. Suicide Squad macht Batman kaputt, macht Superman kaputt, macht die ganzen anderen Helden, die sie da einbauen und so noch sogar noch kaputt. Obwohl sogar die Zwischensequenzen und Figuren ja sogar noch zumindest auf der bösen Seite wenigstens noch ganz charmant gemacht sind. Aus den Helden holen sie leider nicht viel raus, aber sie holen ja wirklich aus allem nicht viel raus. Und man muss auch mal sagen, hier hat der Markt mal funktioniert und das entsprechend abgestraft. So traurig das sicherlich auch für die Entwickler ist, im blödsten Fall mit der Konsequenz, dass da Leute entlassen werden. Zum Glück geht nicht jeder Scheiß durch, muss ich jetzt echt mal ganz klar sagen, weil das, also doller auf die Schnauze fallen können als mit dem Ding und verdienter hätte man es in diesem Halbjahr fast nicht haben können.
Ja. Deswegen hat's ja auch die Spiele Sorgenkinder Beteiligungshäufigkeitsvereinigung so früh schon
nominiert.
Identifiziert. Genau.
Das müssen wir müssen den eintragen, den Verein.
GmbH, ja, genau, eingetragener Verein, richtig, e.V.,
Statt der goldenen Himbeere gibt's dann immer das von uns. Das wäre so deutsch und durch deutsch. Das ist eine neue Kategorie beim Deutschen Computerspielpreis.
Ja, und ihr alle tretet dem jetzt bei zu Hause, wenn der gegründet wird. So, also nicht umsonst hat das ja auch schon vor Release ordentlich viel schlechte Presse bzw. Diskussionen bekommen. Das erste Gameplay, das gezeigt wurde, hat Leute enttäuscht, die gesagt haben, das sieht ja überhaupt nicht aus wie die Batman Arkham Spiele, mit denen Rocksteady groß geworden ist. Das Service Game Prinzip hat Leute vor den Kopf gestoßen und gesagt, das ist ja auch wieder nicht wie die Batman Spiele. Plus, es ist dann halt auch nur ein Spiel geworden, dem man zwar sein Production Value anmerkt, ne, gerade die Zwischensequenzen sind krass, wie gut sie die gemacht haben, ne, auch die Mimik von diesen Figuren, wie viel, also da steckt richtig Kohle drin, das merkst du, das spürt man, aber man merkt im Spiel halt auch einfach an, welches Hin und Her es offensichtlich wieder gab hinter den Kulissen. Der Jason Schreier hat ja darüber einen Enthüllungsreport geschrieben bei Bloomberg, dass Rocksteady und insbesondere der Sefton Hill, der Studioleiter, einer der beiden Studioleiter neben Jamie Walker, nach der Arkham-Serie unbedingt was ganz anderes machen wollte. Und da war zunächst ein Multiplayer-Puzzlespiel in der Mache, irgendwie Stones hieß das. Das wäre vielleicht auch nicht exakt das gewesen, was man von Rocksteady erwartet. Und dann haben sie gesagt, nee, weil gerade Service-Games so angesagt sind und ne, Destiny seine Erfolge feiert, lass uns doch ein Service-Game machen und so ein im DC-Universum. Das Marvel-Universum hat ja dann parallel schon zur Entwicklung gezeigt, dass das nicht gut funktioniert, ne, siehe Marvel's Avengers. Aber davon haben sie sich nicht beirren lassen. Und ich finde, das ist auch wieder eine, also das zeigt auch wieder, ne, der Böse, in dem Fall, böse in Anführungszeichen, aber die Leute, die sich da vielleicht auch die falschen Ideen und Ambitionen auf die Fahnen schreiben, sind vielleicht nicht mal der Publisher, ne, ist vielleicht nicht mal Warner Brothers, sondern in dem Fall Rocksteady selbst, die dann sagen, wir müssen da anders denken, wir wollen ein Service Game machen, das ist angesagt, da wollen wir hin. Und Warner sagt dann natürlich, das ist für uns okay, ne? Also wir glauben an euch, ihr könnt das ja umsetzen, wenn ihr euch schon selbst diese Idee gebt. Sie sind vielleicht gar nicht initial diejenigen, die da Druck ausüben, dass ein Service Game entstehen muss. Andererseits, ne, wir wissen, eine der schwierigsten Herausforderungen im Management ist die sogenannte Erwartungserwartung. Die Erwartungserwartung ist, wenn ich als Führungskraft erwarte, dass mein Vorgesetzter von mir erwartet, dass ich jetzt Dinge durchdrücke, die ich eigentlich selber nicht gut finde. Und das ist eine der schwierigsten Herausforderungen, die es überhaupt gibt für Führung und für Unternehmen, dafür zu sorgen, dass diese Erwartungen so klar sind wie möglich und dass niemand denkt, er müsse irgendwas machen, weil der Chef wahrscheinlich denkt, das müsste so sein. Und in dem Fall, das wirkt auf mich ein bisschen wie so ein Fall. Vielleicht hat ja auch Rocksteady gedacht, Warner erwartet doch, dass wir jetzt ein Service-Game machen und dass wir den nächsten Schritt machen nach dieser erfolgreichen Singleplayer-Serie wie der Arkham-Serie. Und Warner erwartet das vielleicht gar nicht oder erwartet es doch, aber sagt es gar nicht. Also ich glaube, da gibt es auch oft, und das ist ja jetzt bei weitem nicht der einzige Fall in den letzten Jahren, ne, siehe BioWare mit Anthem und Co., da gibt es oft einfach vielleicht auch unausgesprochene Konflikte zwischen Studios und Publishing, unausgesprochene irgendwie Gedanken, wohin man gehen müsste, um nicht nutzlos zu werden. Redfall wäre auch so ein Fall bei Bethesda, dass man gedacht hat, wir müssen irgendwie so ein Koop-Service-Ding machen dabei. Erwartet es die Firma vielleicht gar nicht von uns oder vielleicht doch, weil keiner drüber redet, wie auch immer. Aber man merkt, das Studio hat irgendwie selbst scheinbar irgendwoher die Idee gehabt oder vielleicht den Druck verspürt, in die Richtung gehen zu müssen.
Was man aber nicht außer Acht lassen darf, ist, dass unabhängig davon, egal von wo jetzt diese Idee herkam, die Umsetzung war tatsächlich auch, die Umsetzung war einfach schlecht.
Ja.
Also
ja.
Sie haben Sachen, Fähigkeiten, die eigentlich in dem Studio vorhanden sind, nämlich interessante Missionen zu bauen, interessante Aufgaben zu gestalten, überhaupt nicht hinbekommen. In dem ganzen Spiel gibt's nur eine Handvoll, und da kann man auch im Sägewerk gearbeitet haben, eine Handvoll richtiger Missionen.
Ja.
Also richtig klassischer Missionen. Der Rest sind solche auf prozedurale, immer Wiederholbarkeit hingesetzte Regelwerke im Grunde genommen nur. Hier drei Punkte halten und erobern. Das ist keine Mission. Das ist eine Sportartregel. Aber ja. Ich will auch in einem, keine Ahnung, in einem Story-missionsbasierten Shooter will ich halt keine Runde FIFA spielen.
Ja.
Sondern ich will halt eine designte Mission haben. Ja. Und auch Loot-Shooter oder Service-Games können sowas. Also ist jetzt, das eine schließt das andere gar nicht aus. Dass das jetzt hier so schief gelaufen ist und so generisch auch war, sicherlich vielleicht auch wegen den vielen Umstellungen in den Entwicklungen gekommen. Aber das sind zwei nicht komplett voneinander getrennte Probleme, aber es sind tatsächlich zwei Probleme, zwischen denen man eigentlich eine Linie ziehen könnte. Denn das eine heißt nicht automatisch, dass das Spiel so sein muss. Wenn man sich mal Destiny anschaut, ja, da gibt es auch viele Elemente, die man immer wieder machen kann, und vieles ist darauf ausgelegt, dass man da immer wieder hinkommt, aber es gibt auch ganz klassisch Missionen mit besonderen Ereignissen, mit einzigartigen Situationen. Und wenn sie das vielleicht nicht immer mit dem Gameplay tragen können, dann macht zum Beispiel sowas wie ein Destiny, was auch nicht ohne Fehl und Tadel ist, aber Destiny trägt das dann vielleicht durch ein außergewöhnliches Setting, wo es uns hinschickt. Also, dass es uns einfach an einen Punkt in diesem Universum schickt, wo wir wenigstens sagen, ja, ich habe im Grunde genommen wieder das erlebt, was ich vorher auch schon 50 Mal erlebt habe, aber vor einer Wahnsinnskulisse. Und das allein reicht manchmal tatsächlich auch schon. Batman. Suicide Squad hat das auch ein bisschen versucht. Man ist ja dann in so eine andere Dimension gekommen. Und tatsächlich, das waren auch wirklich die Highlights, weil man dann so gedacht hat, oh cool, okay, ist das dasselbe Gameplay, aber ey, ich bin hier auf einmal ganz anders. Und sie wollten ja gerne diese ganzen Mechaniken dann auch nach hinten raus noch weiter pushen mit diesen ständigen Wiederholungen. Da waren sie dann wieder auf diesem doch etwas zu faulen Fuß, weil so ein Effekt nutzt sich natürlich auch unglaublich schnell ab. Also so ein Aha-Moment, deshalb ist es ja ein Aha-Moment, weil man ihn einmal hat. Das ist der Klassiker, eine gute Skriptsequenz sollte nicht sonderlich schwer sein, weil sie zerfällt, wenn sie schwer ist und man sie oft machen muss. Ein Aha-Effekt ist fürs einmal Aha sagen da und dann ist auch wieder gut. Aber das ist hier irgendwie überhaupt nicht im Design angekommen. Und die Spielerzahlen waren vernichtend. Also ich finde, sie waren auch am Anfang schon recht schlecht. Also dieser Start hier mit den 13.000 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam, das fand ich, war schon ziemlich schwach, ehrlich gesagt, für ein Spiel, was als Service-Game starten will. Ja, es kam auch auf Konsolen raus, aber das war nicht stark. Wir hatten ja vorher schon gesagt, dass wir uns ein bisschen Sorgen um dieses ganze Suicide Squad als Marke machen, weil das halt einfach nicht denselben Appeal hat wie ein Batman oder auch vielleicht ein Superman einzeln. Und das scheint auch voll durchgeschlagen zu sein, weil das ist überhaupt nicht, es gab da keinen Hype im Sinne von, oh geil, endlich das Suicide Squad spielen. So wie man halt bei Arkham halt gedacht hat, boah geil, nächste Woche bin ich wieder Batman. Niemand ist losgegangen und hat gesagt, oh geil, nächste Woche bin ich, also außer vielleicht Harley Quinn, die noch ein bisschen cool war, ich weiß nicht mal, wer die anderen heißen, also Deadshot oder so, und der große Fisch, aber es gab, diese Marke ist nicht so stark, haben wir auch in den Kinofilmen gesehen, die sind beide eher gefloppt, gut, der zweite ein bisschen wegen Corona, aber das ist einfach nicht so eine starke Marke.
Ja, ich finde halt trotzdem hätten sie was Cooles daraus machen können. Wie du ja auch gesagt hast, ne? Weil die grundsätzliche Idee, jetzt mal ganz simpel gesagt, wir machen ein Destiny im DC-Universum, das ist das gleiche wie bei Marvel's Avengers, ne? Wir machen quasi ein Destiny im Marvel-Universum, ist ja erstmal okay. Plus, was Rocksteady zuerst ja machen wollte, war, wie es Bungie bei Destiny gemacht hat, das zu nehmen, was sie sehr gut können, im Fall von Bungie Gunplay, ja, also schießen, was sie in Halo perfektioniert haben, insbesondere auf der Konsole, und dann übernimmt man das in Service Game und macht daraus ein Destiny. Rocksteady wollte ein nahkampfbasiertes Service Game erstmal machen bei Suicide Squad, weil natürlich Nahkampf das ist, was sie herausragend gut konnten in der Batman Arkham Serie. Nur dann ist ihnen aufgefallen, aber wenn wir, also ich paraphrasiere ein bisschen, aber so stelle ich mir den Dialog vor, hey, wir machen ein Suicide Squad Spiel, da ist ja Harley Quinn oder Deadshot, die machen ja recht wenig Nahkampf eigentlich so. Ach ja, dann brauchen wir Gunplay. Ne, dann wurde halt Gunplay mit reingestrickt und sie mussten sich erstmal überlegen, wie setzen wir das um. Dann kam Sefton Hill, dem Report von Jason Schreier zu folgen, hat gesagt, aber jetzt wart mal, wenn wir hier ein Spiel machen in der Open World Stadt, dann wäre doch ein Fahrzeugsystem eigentlich auch ganz sinnvoll. Dann haben sie sehr viel Zeit, Energie und Ressourcen in dieses Fahrzeugsystem gesteckt, das aber nicht funktioniert hat und das sie dann wieder rausnehmen mussten, weil es irgendwie halt nicht Multiplayer-kompatibel war für diese Koop, für den Koop-Ansatz, den sie verfolgt haben. Dann wird das Spiel halt immer wieder verschoben, es werden immer neue Deadlines gesetzt. Es gab wohl sehr viel Hektik in diesem Team, um überhaupt die Sachen richtig fertig kriegen, oder was heißt richtig, um sie überhaupt irgendwie fertig kriegen zu können innerhalb dieser Deadlines. Und gleichzeitig ist das Sefton Hill dem Report zufolge ein sehr großer Perfektionist, der halt sagt, hey, aber ich will das halt optimal haben und jetzt gebe ich erstmal 3 Wochen lang gar kein Feedback dazu, bis ihr das richtig hinkriegt. Also auch da, ich paraphrasiere, aber das ist der Eindruck, der aus diesem Report entsteht, ist einfach eine überambitionierte und teilweise auch ne überperfektionistische Projektleitung, die aber versäumt hat, von Anfang an eine klare Vision und einen klaren Plan für dieses Spiel zu formulieren. Also genau zu wissen, wo sie mit dem Ding hinwollen. Es ist ja auch dann darin gemündet, dass Sefton Hill und der Jamie Walker, die beiden Studioleiter von Rocksteady, 2022 gegangen sind. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie der Joker, wenn er in The Dark Knight aus diesem explodierenden Krankenhaus rausläuft. So stelle ich mir diesen Abgang vor. Obwohl dann vielleicht die Leute bei Rocksteady sogar froh waren, dass sie endlich dieses Spiel fertig machen können. Aber du merkst halt einfach diese, das war schon keine gute Entwicklungsgeschichte. Und wenn man so eine wirre Entwicklungsgeschichte hat, dann kann da auch kein stimmiges Spiel hinten bei rauskommen. Am lustigsten finde ich es ja, dass der Jamie Walker und der Sefton Hill jetzt eine neue Firma gegründet haben, das 100 Star Games, wo sie sagen, jetzt können da sogar ehemalige Rocksteady-Leute gerne bei uns anheuern, um Spiele ohne Publisher-Druck zu entwickeln. Ja, aber ihr wart doch diejenigen, die diese Idee überhaupt hatten. Ich glaube, Warner hätte nichts dagegen gehabt, wenn ihr gesagt hättet, wisst ihr was, die Arkham-Serie ist doch nicht vorbei. Hier ist der Cousin von Batman, der jetzt das Cape sich umlegt. Und weiter geht's mit dem, was wir richtig gut können. Aber nee, das waren sie halt nicht.
Weiter geht's jetzt für das Team selber mit Hogwarts Legacy, diesem Director's Cut, der nie wirklich so ganz offiziell angekündigt wurde, nee, aber eigentlich noch so zwischen den Zeilen mal irgendwo drin stand, dass es einen Director's Cut von Hogwarts Legacy geben sollte, was super weird ist, weil alle so ein bisschen so dachten, ja, jetzt mit dem Sommer-Update, da gab's ja dieses kleine Update, dann wurde diese PlayStation-exklusive Quest für alle anderen Plattformen freigegeben, da werden sie doch bestimmt jetzt dann den großen DLC ankündigen und irgendwie die Zukunft und nö.
Ja.
Einfach gar nichts. So, hä? Was passiert denn da? Und das bei so einem Spiel, was hast du rausgesucht? 24 Millionen Verkäufe. Weird. Und Pitch für neues Singleplayer-Spiel. Da bin ich sehr gespannt. Also ich bin sehr gespannt, was dieses Studio jetzt als nächstes macht, weil es natürlich jetzt auch in einer perfekten Position für die Redemption-Story ist, die wir ja auch immer sehr lieben. Die natürlich passieren könnte, kann auch nach hinten losgehen, aber sie könnte passieren. Und ich glaube, es gäbe auch genug Goodwill in der Community, das zu unterstützen, wenn sie jetzt mit einem Projekt zeigen, sie gehen wieder dahin zurück, womit sie sich einen Namen gemacht haben, wofür sie auch geliebt werden. Ich glaube, das könnte eine sehr positive Grundeinstellung ihnen bringen von den Zuschauern. Suicide Squad selbst ist derweil, das muss man ihm lassen, immerhin, ich habe gerade mal geguckt, 10-mal so viele aktive Nutzer wie Redfall.
Ja.
Man muss nur wissen, wie man die Geschichte dreht, und dann sieht es toll aus.
Ja, es sind 200.
Jetzt ist es gerade 375 im Vergleich zu 30.
Ja, es gibt ja verschiedene Ebenen des Misserfolgs, aber man muss tatsächlich sagen, ne, auch Warner wird jetzt nicht Nein sagen, wenn Rocksteady sagt, wir machen wieder ein Singleplayer-Spiel, einerseits auf Basis des Erfolgs von Hogwarts Legacy. Ne? Wer will nicht 24 Millionen Exemplare von irgendwas verkaufen, und Hogwarts Legacy ist ein Singleplayer-Spiel, natürlich zu einer der, wenn nicht der beliebtesten Entertainment-Marke der Welt, aber trotzdem, da sieht man, wie stark Singleplayer immer noch sein kann. Oder ne, wie, ja, ne, so. Und auf der anderen Seite, weil halt auch Suicide Squad ein scheinbar wirklich katastrophaler Misserfolg war in finanzieller Hinsicht. Auch da hat der Jason Schreier recherchiert, dass wohl Warner Brothers zum Stand Mai, also so 4 Monate nach Release, $200 Millionen Verlust gemacht hat mit diesem Spiel, und die Verkaufszahlen, die man raussuchen kann, und die Spielerzahlen, die spiegeln das halt auch wieder. Ne? Wir haben schon gesagt, es gibt so um die 200 bis 300 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spieler auf Steam, was für ein Service-Game die absolute Bedeutungslosigkeit schon ist. Klar gibt's drunter noch mal, unter der Treppe da noch mal eine Stufe für Redfall, noch ein Zimmerchen, wo das sitzen kann. Aber das ist schon mal, das ist desaströs. Video Game Insights, das ist eine Seite, die Steam-Verkaufszahlen hochrechnet aus verschiedenen Indikatoren, die sie halt messen. Das sind keine ganz exakten Verkaufszahlen. Aber die haben errechnet, dass es ungefähr 270.000 Steam-Verkäufe gibt von Suicide Squad, was ein Desaster ist. Klar gab's das auch noch für die Konsolen, da kommt noch ein bisschen was obendrauf. Aber alleine Batman Arkham Knight, das letzte Open-World Arkham-Spiel von Rocksteady, hat sich 2,9 Millionen Mal verkauft, laut dieser Hochrechnung. Klar, seitdem gab es auch Sales und ne, alles Mögliche ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Aber trotzdem, dieser Release von Suicide Squad ist auch in finanzieller Hinsicht eine Katastrophe gewesen. Und so viel darf ich an Schatten vorneweg werfen. Da ist es nicht das einzige Spiel, über das wir heute sprechen. Fritz, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ob ich mit dir über Homeworld 3 reden kann. Hier bei den Sorgenkindern.
Okay, pass auf, wir streichen es einfach raus. Wir gehen einfach zum nächsten Spiel weiter. Oh nee, das geht nicht. Ich habe gerade nachgeguckt, was das nächste Spiel ist. Nee, tut mir leid.
Über
das
nächste kann ich mit dir nicht reden. Ja, genau. Ja, unsere Herzen bluten. Ja, wir fangen mit beidem an. Wobei es gar nicht so sehr blutet, aber es blutet dann halt doch, wenn ich sehe, was aus dem Spiel geworden ist und wie es auch angekommen ist. Wir fangen an mit Homeworld 3. Im Mai endlich erschienen, 20 Jahre nach dem zweiten Teil. Ich bin ein riesen Homeworld-Fan, vielleicht der größte, den es zumindest im Gamestar-Kosmos gibt. Und ich habe mich enorm drauf gefreut. Und ich hatte auch, als es dann da war, meinen Spaß damit, weil es Homeworld ist. Und weil es toll ausschaut. Also es fängt diese Homeworld-Atmosphäre, den Look der Raumschiffe, den Sound, die Beleuchtung, die Musik. Das ist großartig. Ja, und natürlich diese dreidimensionale Weltraumstrategie, die ist heute ja in dem Sinne kaum noch irgendwo. Also wo kriegst du das denn sonst? Ne? Also aus dem Grund bin ich schon sehr froh, dass es dieses Spiel überhaupt gibt. Aber unsere große Sorge war ja, dass sie dieses Spiel nur für eine sehr kleine Zielgruppe entwickeln. Ne? Weil 3D-Echtzeit-Weltraumstrategie auf dem PC, das ist schon, ne, das sind ja schon 5 Einschränkungen in einem. Und gleichzeitig haben wir gesagt, aber wird es wahrscheinlich schon ein gutes Spiel werden, weil es von Blackbird Interactive gemacht wird. Das wird geleitet vom ehemaligen Art Director von Homeworld bei Relix und viele ehemalige Relic-Leute dort. Die werden schon was Ordentliches abliefern. Und was machen sie denn jetzt? Setzen sich auch da noch zwischen die Stühle, weil sie nicht nur ein Spiel machen für eine sehr kleine Zielgruppe, sondern weil sie ein Spiel gemacht haben mit Homeworld 3, was selbst bei dieser sehr kleinen Zielgruppe nicht überragend positiv aufgenommen wird, bis dahin, dass es nur 39% positive Bewertungen hat auf Steam. Und das ist das, was am allermeisten wehtut. Sie haben nicht nur ein Spiel gemacht, was per se geringe Marktchancen hat in dem modernen Spielemarkt, in dem wir uns bewegen, sondern sie haben auch noch ein Spiel gemacht, von dem sehr viele Leute sagen, oh, das ist aber nicht das, was ich mir vorgestellt hätte unter einem Homeworld 3.
Bin ich mir ganz sicher, wann diese Mail kam, aber ein paar Wochen vor dem Release kam die Mail mit der Roadmap, wie es nach dem Release weitergeht, was ich schon immer geil finde. Spiel fertig. Aber gut, so ist der heutige Markt, ne? Und wenn wir gleich nochmal drauf zurückkommen, in welche Sackgassen man sich da manövrieren kann. Sie haben eine Roadmap angekündigt für das erste Jahr, weil, und da ist wieder der Dreh zu Suicide Squad dazu, weil man ja natürlich auch eine teurere Edition verkauft, die auch wieder früheren Zugang hat und wo auch schon gleich der Season Pass mit drin ist. Wo man sich ja auch schon mal festgelegt hat, welche Inhalte drin sind. Und man hat sich ja auch schon mal genau festgelegt, welche Inhalte drin sind für die 3 Leute, die den gekauft haben. Und die muss man jetzt auch machen. Oder man muss sie abbrechen und dann ein Jahr später von Microsoft refunden lassen. Ah nee, das war Redfall. Ups. Das ist zum Beispiel der ganze Mist, der bei diesem ganzen Kram passiert, links und rechts. Aber sie haben sich jetzt halt auf so ein, also sie haben sich auf eine Roadmap oder eine Inhaltsroadmap geeinigt, haben auch schon ganz klar gesagt, was da kommt. Und als ich diese Grafik gesehen habe, habe ich so gedacht, ja geil, alles falsch. Alles falsch, alles völlig vorbei an dem, was ich von so einer Art von Spiel haben will. Nämlich alles nur Inhalte für den Skirmish oder den Multiplayer-Modus, beziehungsweise dieser Wargame-Modus, der im weitesten Sinne so eine Art erweiterter Skirmish-Modus ist. Kannst du im Koop spielen, prozedurale Missionsaufgaben, aber wo sind die Kampagnenerweiterungen? Wo sind die weiteren Story-Missionen? Wo wird das Universum ausgebaut? Das war bei Deserts of Karak schon totaler Mist, dass sie nur Multiplayer-Inhalte veröffentlicht haben. Und es war hier mit Ansage blöd. Weil jetzt hängen sie drin. Das Spiel kommt nicht gut an. Die Leute sind sauer auf die Kampagne, weil die Kampagne ist solide, aber nicht gut genug. Also sie ist zu kurz. Sie hat zu wenig Missionen in offenen Gebieten. Sie ist inhaltlich auch nicht so tief wie Homeworld 2. Was mich mit am meisten gewundert hat, es gibt Schiffe, die kann ich nur in dem Wargame-Modus benutzen. Wo ich so denke, hä? Sag mal, geht's noch? Unterschiedliche Korvettentypen und so, die gibt's dann nur im Wargame-Modus und auch andere Schiffstypen, Schiffsvarianten gibt's nur im Wargame-Modus. Und ja, ich verstehe, dass es nicht Also ich bin nicht so ein Riesenfan davon, 1000 unterschiedliche Einheitentypen. Ich glaube nicht, dass darin der Heil jedes Strategiespiels liegt. Aber wenn es diese Einheiten gibt und sie designt wurden, und dann fehlen die in der Kampagne, die für mich und ich glaube, ehrlich gesagt, für die meisten Homeworld-Fans das Herzstück von einem Homeworld-Spiel ist. Also so lese ich auch die Reviews, auch die Wut der Leute auf diese Reviews, dann will ich die auch haben und nutzen. Und wenn sie nur für eine Mission sind oder nur für einen Einsatz, dann baut halt eine Mission, wo man vielleicht 5, 6 von diesen Spezialfregatten oder so bekommt und die dann einsetzen muss. Dann kann ich sie vielleicht nicht bauen, von mir aus. Aber man kann ja geile Missionen darum bauen. Aber so hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, in dem eigentlichen Kernstück des Spiels fehlt mir was. Mir wird was weggenommen.
Ja.
Und wo wird nachgeliefert für diesen bescheuerten Warzone-Modus? Der interessiert mich ein Scheiß. Und ganz ehrlich, der interessiert auch Leute da draußen, sonst wäre das Spiel nicht so bewertet. Muss man auch ganz klar sagen. Auch jetzt, sie haben ja angekündigt, oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das erste Update schon raus ist. Doch, das erste Update ist schon raus. Mit der Pausefunktion für Wargame und Skirmish und so. Ja, wir haben auch denn, oh, wie sie reagiert haben, ist doch alles so schlimm. Wir hören eure Kritik. Ihr wollt mehr Maps mit mehr Platz haben, weil die Kampagnenmissionen alle auf sehr kleinen und sehr verwinkelten Karten sind, weil das ja so ein bisschen das Neue an dem Spiel war. Ja, ihr kriegt jetzt hier eine neue Skirmish-Karte, die freier ist. Ich will keine Skirmish-Karte, die ist mir egal. Ich will die Mission. Dann baut noch zusätzliche Missionen in die Kampagne ein, wo das noch irgendwie zwischendurch mitkommt. Skirmish ist mir so egal bei so einer Art von Spiel. Gerade wenn man bedenkt, dass das Besondere bei Homeworld ja auch ist, ich nehme meine Flotte mit. Mhm. Meine Flotte wächst mit mir. Die wächst mir ans Herz. Das ist meine Flotte. Die brauche ich nicht in einem 20-Minuten-Wargame-Modus. Da ist es mir nämlich egal. Da habe ich keine emotionale Bindung. Und Homeworld ist ein emotionales Spiel. Das ist ein Spiel, was... Ganz ehrlich, viele von den Funktionen, von den Ideen mit dem 3D-Space und mit den hinten und vorne angreifen, haben schon in den Originalspielen in der Praxis oft gar nicht so gut funktioniert, weil es entweder überkompliziert war, viele Leute, die gar nicht ausspielen konnten, die strategischen Möglichkeiten, die da drin waren, und trotzdem wurde dieses Spiel geliebt. Wegen Setting, Inszenierung, dem Vorgaukeln der Möglichkeit, selbst wenn ich es am Ende gar nicht nutze.
Ja.
Und das hat emotional gegriffen.
Es gab ja sogar Möglichkeiten, die du nutzen konntest. In Homeworld 2 gab es ja so anvisierbare Subsysteme. Ne? Da hast du halt bei einem Trägerschiff den Hangar zerstört, damit es keine neuen Jägerchen starten kann. Haben sie jetzt aber auch nicht mehr drin. Ne? Und gleichzeitig sind die Kämpfe viel schneller geworden, zumindest vor dem Patch, dass auch Einheiten zu schnell zerstört waren, sodass du überhaupt auch keinen Spielraum hattest für taktische Kniffe. Ne? Weil die zu wenig Lebenspunkte hatten. Haben sie dann auch angehoben in Update 1.1, dass einfach die Gefechte ein bisschen länger dauern, dass man auch mal länger als ein paar Sekunden drüber nachdenken muss, wie man jetzt vorgeht. Ja, es gibt ja diese 3D-Objekte und die finde ich auch cool. Das ist wahnsinnig atmosphärisch, aber man muss sie halt taktisch so gut wie gar nicht nutzen. Ja. Ja, dass da irgendwie eine Ballistik drin steckt, dass Raketen tatsächlich gegen Objekte im Weltraum prallen, dass man die als Deckung nutzen kann, um nicht getroffen zu werden. In der Praxis war es wurscht. Oder es ist wahrscheinlich es funktioniert ja auch noch nicht relativ sonderlich gut. Ja, es lässt sich fummelig nicht gut auch, was die Steuerung angeht, dann am Ende. Genau. Also, aber es fühlt sich halt in der Hinsicht an wie ein Rückschritt. Und tatsächlich für mich, ich bin bei dir, für mich das größte Problem an dem Ding. Ich weiß, jetzt schreibt ihr wieder in die Kommentare, hey Boomer, immer mit eurem Singleplayer. Ja, Kevin, aber so ist es halt.
Das sind doch die Einzigen, die es noch kaufen.
Ja, das ist ein
Spiel. Niemand unter 30 interessiert sich für das Spiel.
Ja, und es ist ja auch okay, wenn solche Spiele gemacht werden. Wir werden gleich natürlich noch mehrere davon in diesem Format besprechen. Mindestens eins davon, das eh keiner mehr kennt, der unter 20 ist. Aber dass sie eine Kampagne abliefern, die so kurz, ja, du bist ja da in 8 Stunden durch oder sowas. Ich weiß, wie ich das am. Ich habe das sonntags gespielt in meinem Urlaub, weil ich noch ein kleines Meinungsvideo aufnehmen wollte für unser Testvideo, habe ich das halt irgendwie dann am Wochenende gespielt und gedacht, oh, hoffentlich schaffe ich das noch. Ja, und was war? Montagmittag war ich durch. Also, ne, das ist halt 8 Stunden kurze Kampagne mit einer Story, die nicht irgendwie dich mitnimmt. Ich weiß noch, wie ich mir in den Kommentaren auf GameStar.de so eine Diskussion geliefert habe, wo jemand meinte, na, die Story ist doch okay. Die Story ist doch okay. Und ich so, nee, die hält halt die Kampagne zusammen, aber was sie da an Charakter Charakterzeichnung versuchen, was sie da irgendwie an irgendwie Geschichte erzählen wollen, ist nicht nur sehr weit weg von dem, wie Homeworld früher erzählt hat, nicht nur, weil die Zwischensequenzen nicht mehr schwarz-weiß sind, sondern weil einzelne Charaktere auch nie so zentral waren in einem Homeworld-Spiel, sondern es war eher so eine Metageschichte, ein Kampf ums Überleben und nicht einzelne Leute, die da so Hauptrollen gespielt haben. So, mein Take war von Anfang an, weil ich es halt schon durchgespielt hatte zu dem Zeitpunkt nie, ich finde das tatsächlich schade und lahm. Und die Diskussion war dann, nee, ich finde das nicht so schlecht. Und ein paar Tage später hieß es dann, ach nee, ich habe weitergespielt, jetzt weiß ich, was du meinst. Weil der Anfang funktioniert noch relativ gut, aber es fällt halt auch dann immer mehr auseinander, je weiter man spielt. Und das ist das, was ich nicht erwartet hätte. Also dass
zumal,
da halt irgendwie,
ehrlich gesagt, die ja das schon besser gemacht haben.
Exakt,
also ich fand zum Beispiel die Erzählung in Deserts of Karak viel besser.
Absolut.
Auch die, selbst die optische Inszenierung. Also Deserts of Karak, wenn man sich alle Zwischensequenzen davon anguckt, das ist immer noch der Wahnsinn. Da könnte Netflix sofort eine Anime-Serie draus machen.
Ja.
Das ist so stilsicher, trotz der Farbe und trotz auch der Charaktere, die mit auftauchen. Das ist so toll inszeniert. Und selbst davon war jetzt in Homeworld nicht mehr so viel drin. Man sieht halt oft die Karen oder sie heißt jetzt anders. In ihrem komischen Schwebetank da. Mhm. Und das ist es dann so ein bisschen. Und ein paar andere Szenen auch noch, wo auch dieses unfassbar tolle Design von Homeworld wieder durchschimmern kann. Aber ein bisschen weniger. Wie du dann sagst. Und dann ist es so schnell vorbei. Und ich weiß ja auch, brauche mir keine Hoffnung machen für das Spiel. Es wird, jetzt werden halt noch diese relativ einfach berechenbaren Fraktions-Add-ons kommen, die sie bringen müssen, weil sie einfach diese Season Pass verkauft haben. Aber wir werden kein Story-Add-on mehr kommen. Also halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Ja, absolut.
Also ich wüsste nicht, wo das Geld dafür herkommen soll.
Ja, absolut. Man muss ja schon froh sein, wenn das Studio überlebt.
Na, das ist das nächste Ding.
Blackbird, das sind um die 40 Personen im Kernteam, sitzt ja nicht in einem Billiglohnland, sondern in Kanada. In Vancouver, das ist ein teures Studio. Und ja, natürlich können die jetzt gucken, wo kriegen sie neue Projekte her, und sie können ja was. Ja, es ist ja nicht so, dass die jetzt eine völlige unspielbare Katastrophe da abgeliefert hätten, sondern man sieht ja, was sie auch leisten können. Aber wenn du halt ein Spiel, und jetzt kommen wir mal zu den Verkaufszahlen, wenn du halt ein Spiel hast, das auch über Jahre hinweg entwickelt wurde, und dann wird es jetzt noch gespielt, anderthalb Monate nach Release, muss man dazu sagen, von unter 200 Menschen gleichzeitig auf Steam. Selbst in der Spitze waren es nur knapp über 4000 zum Release, die das gleichzeitig gespielt haben. Selbst ein Company of Heroes 3, was ja auch viel Kritik eingesteckt hat, kommt immer noch auf über 2000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler auf Steam und zum Start auf über 30.000. Ist natürlich auch ein Spiel mit einer stärkeren Multiplayer-Community. Ne? Age of Empires genauso. Age of Empires 2 hat aktuell immer noch über 15.000 Personen, die das gleichzeitig spielen auf Steam. Ja klar, weil der Multiplayer geil ist. Also ich verstehe sogar die Denkweise zu sagen, naja, ein cooler Multiplayer-Modus kann schon helfen, dieses Spiel am Leben und im Gespräch zu halten. Ich will Ihnen da gar nicht in Abrede stellen, dass die Kampagne für Sie da irgendwie in der ferner Liefenschublade lag. Und das, also so fühlt sie sich ehrlich gesagt auch nicht an, weil das steckt ja einfach auch in den Zwischensequenzen. Die sind nicht perfekt gemacht. Das ist nicht irgendwie Kinoqualität, aber das ist jetzt auch nicht irgendwie hingerotzt. Ne, sag ich mal, die sehen schon gut aus. Also sie haben da schon in die Inszenierung und in die Präsentation halt einfach Geld gesteckt, aber es hat sich nicht ausgezahlt. Auch wenn man da bei Video Game Insights schaut, sind die hochgerechneten Verkaufszahlen ungefähr, naja, so um die 200.000 Exemplare für ein Homeworld 3. Selbst das Homeworld Remaster liegt bei über 1 Million. Also sie haben es nicht geschafft, auch die Leute zu konvertieren, die halt Homeworld lieben, die das Remaster gekauft haben, weil sie halt ein Spiel abgeliefert haben, was sich so zwischen die Stühle setzt.
Und also das ist echt, also wenn man sich das nochmal, das ist eine Katastrophe. Also es ist wirklich eine Katastrophe, weil es ist auch so eine Katastrophe, weil, und damit ist es nicht allein in diesem Halbjahr, weil es auch so ein furchtbares Signal sendet, so was diese alten Marken angeht. Also furchtbar für mich und
ja, für mich auch.
Diese Marken lieben und ihnen gerne gewünscht hätte, dass sie erfolgreich zurückkommen, dass man sie wiederbeleben könnte. Und ich glaube auch, man hätte das gekonnt mit einem Homeworld 3. Aber sie haben nicht sich gut angeschaut, wie funktioniert eigentlich der heutige Markt. Allein diese Aufteilung in drei Spielmodi war schon für ein so dann am Ende des Tages doch kleines Team eine falsche Entscheidung. Ich glaube, du kannst mit so einer Marke heutzutage in eine Richtung pushen und das war's dann. mehr ist nicht drin. Das muss man marketingtechnisch sehr klar kommunizieren. Aber zum Beispiel, dass auch Tempest Rising, das Command & Conquer, ja, Hommage, die jetzt ja auch in Entwicklung ist, dass das Ding zum Beispiel Multiplayer hat, halte ich jetzt schon für einen Fehler. Weil ich glaube, dass sie sich damit verzetteln werden. Am Ende wird der Multiplayer nicht gut genug sein für die alten Command & Conquer Fans. Er wird Ressourcen fressen und er wird das Spiel sie werden sich nicht auf die einzelnen Komponenten vernünftig konzentrieren können.
Ja.
Weil sie werden so aufgeteilt sein und diese Idee kommt halt noch aus Zeiten, wo das durchaus noch machbar war, beides zu entwickeln. Ich halte das für heutige Verhältnisse in den meisten Fällen für nicht mehr wirklich machbar, dass du dann mit was rauskommen kannst, was wirklich auf beiden Seiten greift und dann tatsächlich auch noch in der Masse greifen kann. Ja. Bei Company of Heroes zum Beispiel haben sie einen ähnlichen Fehler gemacht mit diesem, dass sie jetzt dachten, sie machen da jetzt zwei Kampagnen rein und so eine halbe Total War Kampagne. Ja, halb, genau. Und das ist aber, die Leute haben Total War in 15 Teilen, die sie spielen können. Sie haben 1000 andere Spiele, die sie spielen können. Wenn du nicht das eine Ding richtig, richtig geil und gut machen kannst, dann darfst du im heutigen Markt eigentlich nicht mehr loslaufen. Weil es lohnt sich nicht. Also das sehe ich nicht. Ich weiß, jetzt werden viele sagen, oh, Command & Conquer Hommage, das braucht ein Multiplayer. Ja, ich sage euch, bis ihr es jetzt dann spielt, dann werdet ihr nur sagen, das ist nicht so geil wie früher. Nummer eins, ich will vielleicht diese Art von Spiel nicht mehr spielen. Und ich merke, dass dadurch vielleicht eine andere Komponente vom Spiel gelitten hat. Und bei Homeworld wäre auch wahrscheinlich der Weg gewesen, eine richtig starke Kampagne, um dieses Spiel mit einem richtig krassen Wow, das müsst ihr erleben zu haben, dann zu sagen, wir werden Multiplayer bauen nächstes Jahr mit dem Zeug, aber wir schaffen jetzt die Grundlage, wir holen alle ab, wir haben eine richtig umfangreiche Kampagne, Spielmechaniken, die in der Kampagne auch spannend sind, sodass sie wieder spielbar ist. Wir beleben diese Marke wieder mit richtiger Power, und mehr wäre nicht gegangen. Der Warzone-Modus komplett raus, weil er auch völlig unklar ist, an wen er sich eigentlich richten soll. Weil wenn du 200 Leute nur noch erreichen kannst, wofür überhaupt ein Multiplayer oder ein Koop-Modus? Ja, da werden manche laut schreien, aber das ist die völlig falsche Stoßrichtung. Sie hätten mit so einer Art von Spiel hast du heutzutage im Markt, glaube ich, nur noch eine punktuelle Chance. Du kannst am Release-Tag rauskommen und damit erfolgreich sein, wenn du richtig, richtig gut bist. Wenn du dich auf ein Langzeitspiel, auf ein Service-Spiel, was sie ja auch aktuell irgendwie versuchen hinzukriegen. Wenn du dich darauf setzen willst, dann musst du ein richtiges Service-Spiel machen. Dann hätten sie vielleicht die Kampagne rausschmeißen müssen. Dann hätten sie sagen müssen, hey, Homeworld 3 ist erstmal nur Multiplayer, Kampagne gibt's nächstes Jahr. Aber beides funktioniert einfach nicht mehr. Ich würde mir auch einen anderen Markt wünschen. Ich würde mir auch eine andere Marktsituation wünschen. Aber ich sehe links und rechts Studios damit auf die Schnauze fallen. Zeigt mir ein Beispiel, wo das funktioniert. In einem überschaubar am Team. Nicht mal Call of Duty kriegt das hin. Guckt euch die letzte Kampagne an. Und die haben Geld. Da kannst du Leute mit erschlagen, so viel Geld haben die. Und zwar viele Leute. Ich würde mir auch wünschen, dass das noch geht. Aber es geht nicht mehr.
Ja.
Und es war abzusehen, dass das nicht funktionieren würde. Man muss sich bloß mal die Spielerzahlen von einem Homeworld Remaster angucken, dass da die aktiven Spielerzahlen relativ niedrig immer waren. Man muss sich angucken, wo Echtzeitstrategie grundsätzlich steht. Man muss sich angucken, was haben die Leute an Alternativen, die Echtzeitstrategie auf diesem kompetitiven Modus spielen wollen, weil das eine andere Zielgruppe ist, als die Echtzeitstrategie-Spiel als zum Beispiel auch als Kampagnenspiel erleben wollen. Das ist eine andere Zielgruppe. Man muss sich genauer überlegen, wen man überhaupt angreifen will, weil dieses verwässerte, irgendwie es allen recht machen zu wollen, funktioniert einfach nicht mehr im Markt heute. Und wenn doch, zeigt mir das Gegenbeispiel. Ich will, aus dem Instinkt heraus würde ich immer sagen, doch, 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 das geht bestimmt irgendwie. Aber dieser Instinkt ist, glaube ich, falsch. Zeigt mir das Gegenbeispiel, dass es geht. Ich will das irgendwo mal sehen, dass es geht. Da wackelt hier mal ein ganzer Tisch, weil ich mich auch so
aufregend. In Rage geredet. Aber einer muss es ja sagen. So, ich würde eine Sache noch ergänzen, beziehungsweise zwei. Es gibt in der Homeworld-Community schon auch eine starke Multiplayer-Sub-Community, aber wir reden ja hier von auch einer Community, die nicht riesengroß ist. Ja, also ich glaube, der Wunsch für einen Multiplayer auch in Homeworld 3 war schon da und kam aus der Community. Homeworld 2 insbesondere hat ja auch eine starke Modding-Szene und da wird ja auch Multiplayer gespielt. Also ich glaube, das war so eine der Grundlagen dafür, dass sie damals, als sie überhaupt erst diese Crowd-Invest-Kampagne gestartet haben für Homeworld 3, auch gesagt haben, nee, Multiplayer ist für uns ein ganz wichtiger Teil und gehört auch voll mit dazu. Meine Hypothese, die jetzt leider nicht mehr überprüft werden kann, ist eher, dass es ihnen, also zumindest in der Kommunikation, in der Wirkung hätte es ihnen geholfen, wenn sie damit Indie geblieben wären. Und zwar Indie in dem Sinne, dass sie dieses, ne, die Crowdinvest-Kampagne wurde ja dann eingestellt oder zurückgespult, die Leute haben ihr Geld zurückbekommen, als Embracer Gearbox übernommen hat, denen ja die Homeworld-Rechte gehören. Und plötzlich war Homeworld 3 ein Projekt in einem Konzern. Ne? Ich meine, Gearbox war vorher, also vielleicht auf niedrigeren Ebene auch eine Art kleiner Konzern, aber wie die arbeiten, wissen wir ja seit Aliens, Colonial Marines. Ne? Da weiß die linke Hand manchmal vielleicht auch nicht, was die rechte macht. Aber plötzlich ist halt Homeworld 3 ein Eintrag in einer Tabelle, die in Schweden verwaltet wird von Projekten, von denen wir auch Gewinnerwartungen uns versprechen. Und egal, ob jetzt wirklich es Druck gab auf sie, diese DLC-Roadmap machen zu müssen oder nicht, oder ob das ihre eigene Idee war, ne, da wären wir wieder bei so Erwartungen und Erwartungserwartungen und wie auch immer. Aber allein die Wirkung ist halt eher dieses, ja, okay, ich krieg halt für Higara, für die Hauptfraktion im Spiel und in der Kampagne eine Corvette. Und gleichzeitig kündigt ihr aber jetzt schon DLCs an mit neuen Fraktionen. Ja, vielen Dank, Freunde. Ne, da wissen wir ja, wo die Entwicklungsenergie hinfließt. Und es muss ja nicht mal die beabsichtigte Ratio der Entwickler sein, das so zu machen, und nicht mal die des Publishers, aber es ist die Wirkung. Und so erklärt sich für mich auch diese sehr, finde ich schon auch unfair, negative Bewertung auf Steam, dass du halt sagst, ja toll, ja, jetzt ist es ein kommerzialisiertes und in vielen Ecken und Enden leider für mich als alten Homeworld-Fan unzulängliches neues Ding, was nochmal rausgeschmissen wird, um die Marke zu melken. Und dabei ist es nicht so, glaube ich. Es war ein Leidenschaftsprojekt für dieses Studio. Ich meine, das Studio besteht zum großen Teil aus Leuten, die früher bei Relic Homeworld gemacht haben und die das jetzt wieder weitermachen wollten. Deswegen haben sie auch Deserts of Karak gemacht, ja, und Homeworld am Boden, um erstmal den Weg zu ebnen überhaupt zum Homeworld 3. Aber
das Lustige ist ja auch, dass das auch einfach keine, also ich meine, auch das hätte eigentlich jedem klar sein müssen, das ist auch keine Marke zu melken. Nee, Homeworld ist ja keine Marke, genau, die man melken kann.
Genau.
Das ist eine Marke, mit der du vielleicht gerade so überleben kannst.
Und deswegen sage ich, eigentlich, dieses Spiel hätte so Indie entstehen müssen, dass man es auch natürlich nicht rausbringt jetzt als fertiges Spiel, sondern ne, so ein bisschen Early Access. Ja. Ne, jetzt die Community entscheidet mit. Wir veröffentlichen nicht total 8 Kampagnenmissionen in der Release-Version, sondern vielleicht mal 2 als Demo und dann oder ja, als Early Access und dann guckt mal rein und wir überlegen gemeinsam, wollen wir so viele 3D-Objekte, dass sich das, Zitat, Steam Reviews klaustrophobisch anfühlt, nicht mehr wie früher die offenen Karten, oder wollen wir wieder offene Karten? In welche Richtung sollen wir mehr gehen mit dem Ding? Aber das kannst du natürlich absolut nicht, wenn du ein Rädchen bist in diesem Embracer-Konzern, der ja in der Form auch schon wieder nicht mehr existiert, weil der gescheitert ist und aufgesplittet werden musste. Ja. Also, es hätte eine andere Entwicklungsgeschichte haben sollen und es tut mir in der Seele weh, was es jetzt ist, weil ich bin leider bei dir. Realistisch gesehen wird es wohl weder ein Story-Add-on noch eines Tages ein Homeworld 4 geben, wenn man sich jetzt anschaut, wie das
gelaufen ist. Also ein Homeworld 4, ehrlich gesagt, an ein Homeworld 4 glaube ich sogar noch mehr, weil ich durchaus sehe, dass es vielleicht nicht mit dem Team und nicht in der Konstellation vielleicht, aber dass es vielleicht möglich ist, wenn sich später ein paar andere zusammentun, die vielleicht noch die richtigen Namen haben und dann eben doch wieder über eine Crowdfunding-Kampagne gehen und sagen, wir wollen Homeworld 4, das ist unser Fokus, da wollen wir hin. Vielleicht ist dann noch eine Generation da, die noch nicht im Altenheim sitzt und vielleicht noch ein paar Scheine aus ihrer Rente oder so rausdrücken will und sagt, da gehen wir vielleicht mit, so in 10 Jahren oder so und haben noch mal Hoffnung, vielleicht weil sich auch die Produktionsmittel dann so demokratisiert haben, dass das vielleicht umsetzbar ist zu einem gewissen Grad. Also das will ich gar nicht ausschließen, dass das Homeworld 4 vielleicht noch mal geben kann. Da sehe ich bei dem nächsten Spiel, über das wir gleich reden werden, deutlich weniger Chancen. Weil die Idee von einem Homeworld ist immer noch stark. Die Optik ist immer noch ikonisch. Du kannst damit, glaube ich, in 10 Jahren immer noch Leute faszinieren. Mhm. Mit diesem Setting, muss man ganz klar sagen, mit der Optik. Weil, ehrlich gesagt, das nächste Homeworld könnte auch komplett die Figuren rausstreichen, es könnte die Fraktionen rausstreichen und die anders nennen, solange bestimmte Designphilosophien in der optischen Gestaltung der Raumschiffe weiter verfolgt würden, wäre das alles austauschbar. Ob die nur Higaren heißen oder Klausionen, das ist egal. weil sie auch nicht so viel Ballast, Story-Ballast mitbringen. Also du müsstest gar nicht unbedingt, also diese ganze Idee mit Homeworld im Namen, die könnte man auch wieder stärker aufgreifen, weil die ja auch total wieder verloren gegangen ist, dieses, was hat das jetzt mit einer Homeworld?
Warum heißt es Homeworld? Ja, genau.
Ja, noch zu tun. Am Ende geht's ja, am Ende von der Kampagne bist du an dem Punkt, wo du sagst, jetzt, ich hätte gerne das Spiel, das jetzt kommt. Das ist die Geschichte, die ich gerne haben möchte.
Exakt.
Das ist ein bisschen wie bei Halo Infinite am Ende. Das ist so, das jetzt erzählt wird, das ist jetzt die Geschichte, die möchte ich jetzt haben. Also ich glaube, da sind so ikonische und greifbare Elemente mit drin, die ein Homeworld 4 ermöglichen können. Was ich nicht glaube, ist, dass Homeworld 3 in irgendeiner Weise zu retten ist. Weil die Stellschrauben, an denen sie da drehen, Nummer 1, das zeigt mir schon, dass sie nicht verstehen, was die Kritik ist, so richtig. Oder Nummer 2, dass sie einfach wissen, sie können das nicht mehr drehen, weil sie jetzt in Verpflichtungen drinne hängen. Deshalb sage ich zum Beispiel im Vergleich dazu jetzt Man of War 2, was fast zeitgleich rauskam, nur 2 Tage voneinander entfernt, auch sehr umstritten aufgenommen. Ich glaube, in Man of War 2 wird sich retten, weil es systemischer ist, weil die Leute nicht unbedingt nur für die Kampagnen oder so kommen oder nur aus bestimmten Aspekten kommen, weil das Gameplay einfach mehr Tiefe drin hat. Da müssen viele Stellschrauben noch gedreht werden. Aber ich glaube, das ist zu retten. Außerdem sind sie nicht so verpflichtet im Sinne von, ja, wir müssen aber jetzt hier schon die DLC-Fraktion und so reinmachen. Sie haben von Hause aus mehr Content. Man of War 2 ist ein Monster an Inhalt. Man of War 2 ist zu retten, Homeworld 3 nicht, glaube ich nicht.
Der Einzige, der...
Wir sehen uns in einem Jahr wieder.
Genau. Wer jetzt einfach den Geldbeutel aufmachen muss, ist Alex Garden, der ursprüngliche Relic-Gründer und Visionär hinter dem ersten Homeworld. Der hat ja damals Relic gegründet, zusammen mit anderen natürlich, nur um Homeworld machen zu können. Das ist ja das Gründungsmythos von Relic, dieses Spiel. Alex Garden ist heute so im Venture-Kapital-Bereich tätig. Also Investment-Kapital, Startup-Unterstützung und sowas. Das heißt... Also für mich klingt das wie jemand, der Geld hat. Ja? Alex, wenn du das hörst und ich weiß, du hörst uns und siehst uns, dann mach mal einen Geldkoffer auf, mach mal das Konto auf und unterstützt da mal ein bisschen.
Wir brauchen mehr aus der Generation Superreiche, die jetzt langsam in das Alter kommen, dass sie mit Videospielen aufgewachsen sind, sie einfach sagen, ich baue mir einfach mein nächstes Sonic.
Ja.
Wenn ich nicht das kriege, was ich kriege, ich lass es einfach herstellen.
Ich kauf mir Richard Garriott und lass ihn wieder ein altes Ultima machen.
Ultima machen.
Einfach. So.
Ja. Wir lachen drüber, aber ne, ich meine, es sind ja manchmal passieren solche Sachen ja durchaus, dass einfach Leute verrückt genug sind zu sagen, ich steige in sowas ein oder ich habe irgendwie Idee. Und auch da, Homeworld hat eine so gute Vision. Also wenn zum Beispiel jetzt auch wenn irgendwie Amazon oder Netflix mal auf die Idee kommen würden, irgendwie weitere Marken aufgreifen zu wollen, das wäre eine fantastische Marke dafür, weil die Vision so noch so formbar ist,
wie was
die Details angeht. Serie zum Beispiel, könntest du super draus machen. Homeworld,
finde ich schon. Also für mich waren das halt nie Menschen in Homeworld.
Aber das ist ja das Gute für eine Serie. Das heißt, die Serie könnte das füllen. Sie bräuchte nur das Korsett. Klar, das kann natürlich nach hinten losgehen, wenn du scheiß Autoren hast. Aber du kannst ja auch mal gute Autoren haben. Wir haben auch Serien gesehen mit guten Autoren. Ich meine, ich habe letztens Star Wars The Acolyte gesehen und hätte mich beinahe aus dem Fenster gestürzt, wie furchtbar das geschrieben ist. Und dann gucke ich irgendwie 2. Staffel House of the Dragon und denk so, ach guck mal, man kann auch ein Skript zweimal lesen, bevor man es einsprechen lässt. Geht also offensichtlich doch. Es gibt Autoren da draußen, die sowas wie Feinschliff können. Es muss nicht alles so furchtbar sein wie das Acolyte-Ding zum Beispiel. Oder wirklich bei jedem zweiten Satz denkst du, das kann doch niemand gegengelesen haben. Das geht doch nicht. Also hey. Das geht doch nicht. Aber ich glaube dran, dass das möglich wäre. Man darf sich nicht immer nur auf das Schlechte konzentrieren. Ausgerechnet dieser Satz aus meinem Munde.
Ja, ne? Nicht zu fassen. Man darf nicht immer so grummelig sein, sagte er. Und wird jetzt gleich in absolute, ultimative Grummeligkeit verfallen.
Ich fange jetzt schon an zu weinen.
Ja.
Lass mir jetzt schon die Tränen weg. Ich drücke mir das. Es ist so unglaublich warm in diesem Zimmer. Wahnsinn.
Ja, aber nutze das einfach, um jetzt reden zu können über Outcast A New Beginning. Schon alleine der Titel ist Satire. Denn das ist kein Neubeginn. Also es ist ein Neubeginn, aber der geht wahrscheinlich nicht mehr weiter, wenn man jetzt auch sieht.
Aber es ist auch kein Neubeginn. Das ist das Beste. Es ist kein Neubeginn. Wenn du nicht weißt, was im Vorgänger passiert ist, verstehst du ganz viele Sachen nicht.
Stimmt.
Weil sie total schlecht aufgegriffen werden. Und dann wiederum, wenn du den Vorgänger kennst, fragst du dich ganz oft, hä, das ist doch total inkonsistent. Weil Katas Erinnerungen ja auch total inkonsistent sind. Mal kann er sich an bestimmte Sachen erinnern, dann wieder nicht. teilweise versuchen sie das sogar aufzugreifen, dass er dann mal sagt, ja, ja. So konnte ich mich an das erinnern und dann das wieder nicht. Aber es passt trotzdem nicht. Du kannst nicht, dieser Trick mit dem, ich lass meine Figur irgendwie das sagen, damit das glaubwürdiger wird, das geht nicht immer. Dieser Trick, man kann den nicht einfach in den Raum schmeißen, also nach dem Motto, das ergibt ja jetzt überhaupt keinen Sinn. Also solange eine Figur das sagt, ist das in Ordnung? Nein, nein. Wenn ihr eine komische Story geschrieben habt, könnt ihr nicht jemanden reinkommen lassen und sagen, das ist aber eine komische Story. Dadurch wird die nicht legitimisiert.
Oh nein.
Das geht nicht.
Ah, Mist. Meine ganzen Story-Ideen hast du gerade vernichtet. Ja. Genau. Wenn Darth Vader reinkommt und sagt, ach, das ist jetzt ein blöder Twist, ne? Jetzt in der
und Star Wars in New, ja. Und Star Wars in New Beginning. Und Outcast in New Beginning, da ist der Fehler schon tatsächlich im Namen. Das Ding ist als Outcast 2 ja auch entwickelt worden. Ist ja kein Wunder, dass es kein richtiges New Beginning ist. Es wurde als Outcast 2 angekündigt. Dann haben sie Angst gehabt vor der 2. Und haben gesagt, dann machen wir das Outcast The New Beginning. Was auch schon wieder ein Riesenfehler war, weil es ja vorher auch noch das Remake gab. Outcast
Second Contact.
Was halt auch schon mal super irritierend ist. Es gibt Outcast 1.1, Outcast Second Contact und Outcast The New Beginning. Ey, wisst ihr was? Dann macht doch ein Kingdom Come. Ungefähr in der Namensgebung so verwirrend wie das. Und das ist halt schwierig. Weil man hat irgendwie scheinbar Angst vor dieser 2 gehabt. Völlig, meiner Meinung nach, völlig unberechtigte Angst, weil diese 2 wäre tatsächlich noch mit die größte Stärke gewesen. Mhm. Das ist jetzt bei Dragon Age 4 auch, dass sie da Angst vor dem 4 haben und dass das stattdessen jetzt The Veil Guard nennen. Ich halte überhaupt nichts davon, Angst vor den großen Zahlen in Spielenamen zu haben. Weil ehrlich gesagt, die Zahlen haben fast immer gezeigt, dass die Spiele mit den Hauptzahlen drin, Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6, immer besser liefen als Resident Evil Code Veronica. Resident Evil Outbreak, keine Ahnung, Zombie-Lach. Weiß nicht, wie die alle heißen. Weil diese Zahl, da können sich die Leute ein bisschen dran festhalten. Und selbst wenn sie den Vorgänger nicht kennen, verspricht so eine Zahl, dass es was Großes ist. Und zumindest macht es die Hoffnung, dass man auch abgeholt wird. Weil da wird ja wohl ein Entwickler dann wissen, dass er auch ein paar neue Leute abholen muss. Aber bei Outcast, der Unterspin-off von der Unterspin-off wird vielleicht nicht alles erzählt. Und das schreckt sofort ab. Also Outcast, The New Beginning war schon mal ein Fehler, diesen Namen zu brachen, nehmen statt Outcast 2. Da geht's aber auch nur los.
Ja, da geht's nur los. Wir bleiben mal bei Zahlen einfach kurz. Denn das Spiel ist im Februar erschienen, am 5. Februar. Und es ist nicht schlecht. Ne, wir haben bei der GameStar 77 von 100 Punkten dafür vergeben. Metacritic steht es bei 69. Das aber auch ein bisschen, weil es, ich sag mal, im nicht-europäischen Sprach- und Spielraum keinen so guten Ruf hatte, weil da noch weniger Leute einfach die alten Outcasts kennen und lieben. Ich kann ein Zitat kurz wiedergeben aus dem Testvideo von IGN. Da sagt jemand, Outcast A New Beginning ist wie Avatar mit dem Budget und der Atmosphäre von Stargate SG-1 zu drehen, außer dass man ein Jetpack hat und keiner irgendwas ernst nimmt. Das fand ich ein schönes Zitat, aber ich find's auch unfair. Weil, ehrlich gesagt, wenn du das Spiel anguckst, die Panoramen, die es vor dir aufbaut, wie die Landschaften designt sind, wie die Welt designt ist. Da steckt so viel Liebe drin. Also ich sag nicht, dass in Stargate SG-1 keine Liebe drin steckt. Ne? Ich meine, ganz viel Liebe
für Stargate SG-1.
Aber es ist auch ganz schön, also ganz schön viel Trash. Also es laufen ja so Reruns von Stargate SG-1 momentan im Fernsehen. Und wie gesagt, ganz viel Liebe dafür.
Ich
guck sie auch, weil Sonntagmittags, was soll man denn machen sonst? Rausgehen? Ne. Teilweise ist es schon ein bisschen, gerade, also diese alten Sci-Fi-Serien altern oft wirklich schlecht, gerade wenn man merkt, dass sie nicht so das Budget hatten. Aber Outcast ist ein Spiel, was echt, also ja, es sind nicht die allerschärfsten Texturen oder es ist jetzt nicht irgendwie Unreal Engine 5 Bombast oder so, aber man sieht, dass es mit Liebe designt ist und dass es auch mit fürs Auge designt ist. Mit dem, was es vor dir aufbaut. Und natürlich auch mit der Art und Weise, wie es seine Welt baut und welche Geschichten es dir erzählt an den verschiedenen Orten. Also all das macht es eigentlich sehr, sehr gut. Nur unsere Sorge war ja, es wird entwickelt für niemanden, weil es einfach kaum noch Leute gibt, die das alte Outcast kennen, weil sie es zusätzlich, hast du ja gerade schon gesagt, nicht schaffen, wie bei Homeworld ja auch, sich auf eine klare Stärke zu fokussieren in der Entwicklung und die auch zu kommunizieren. ne, wo das alte Outcast halt irgendwie organisches Erkunden war in einer glaubwürdigen Welt, sagen sie jetzt, ja, aber man kann mit so einem Gleiter rumfliegen durch coole Landschaften und so Ubisoft-artige Sachen in der Open World abhaken. Dann denkst du, ja, das ist ja so weit weg von Outcast wie, weiß ich nicht, Bottrop von was ganz weit weg ist von Bottrop.
Zumal es eine andere Firma gibt, die ja sowas Ähnliches meist sogar noch ein Stück besser macht mit mehr Budget. Eine Firma, die das, wie heißt die gleich? Ubisoft. Jedes Jahr.
Ja.
Ey, es ist so, wenn ich gegen Ubisoft ankämpfen will, was geht? Glaube ich ganz stark dran, weil absolut. Ubisoft viele Sachen schwach macht.
Man sieht's ja.
Aber auch dann jetzt, sollte ich vielleicht nicht mit denselben Antworten ankommen wie Ubisoft, weil dann drücken die mich an die Wand.
Exakt.
Also wenn ich komme mit Außenposten und 42 Sprungherausforderungen und irgendwie 40 Außenposten, kleine, große, die immer gleich sind, da kann ich einpacken gegen Ubisoft. Da habe ich keine Chance gegen Avatar. Aber wenn ich mit Charakter kommen würde, mit wirklich handgefertigter Erkundung der Welt, mit einzigartigen Begegnungen in der Welt, mit auch einer, sagen wir mal, interface-ärmeren Erkundung der Welt, was jetzt ja zum Teil durch Patches tatsächlich möglich ist, auch wenn es alles nicht zu Ende gedacht ist, leider, dann hätte ich das Avatar für Gothic-Fans werden können.
Ja.
So wie Outcast ja immer das Gothic für Action-Fans war. Und das wäre mein Fenster gewesen. Und dann hätten vielleicht auch internationale, hätte der ein oder andere auch mal gesagt, das ist hier im Grunde genommen nicht nur das nächste 0 oder 15 Open-World-Spiel, sondern das ist was Besonderes. Und das wäre die einzige Chance für dieses Spiel gewesen. Und es war schon sehr früh absehbar, dass dafür kein richtiges Bewusstsein da war, leider.
Ja.
Obwohl ich die Demo vorher, auch die Anspielversion, ich fand die durchaus gut und durchaus vielversprechend, aber diese bestimmten Stärkepunkte, das hattest du ja von Anfang an gesagt, die haben von Anfang an gefehlt. Da fehlte von Anfang an auch eine klare Analyse, was kann man leisten, wo könnte man wirklich seine Stärken setzen und wo nicht. Dass es diesmal so eine zusammenhängende Open World ist, halte ich immer noch für einen großen Fehler. So sehr die Welt schön ist, so sehr die Welt, also optisch ist das, ich meine, diese Ortschaften, wie unglaublich schön diese Ortschaften sind, ist ja der Wahnsinn. Aber dass es eine zusammenhängende Welt ist, ist zum Beispiel schon mal der erste Fehler gewesen, weil vergessen wird, wie geil der Gang durch das Stargate ist.
Mhm.
Der Gang durch das Tor mit dem Wasser und mit der Wasseroberfläche, das ist jetzt im neuen Spiel so nebensächlich, weil du das ja als Schnellreisefunktion, du kannst ja von überall jederzeit zu diesen Toren springen und dann da rauskommen. Also du hast überhaupt kein Gefühl mehr für, oh, ich bin hier in einem Dorf und da oben auf dem Berg ist das Tor. Da gehe ich jetzt mal hin und gehe in das Tor rein, um dann zu der Region zu kommen, aber auch nur zu der, mit der es mich verbindet. Mhm. Also Nummer eins, es wäre deutlich besser für das Spiel gewesen, auch handelbarer, wenn das wieder Regionen gewesen wären. Und wenn man dann hätte sagen müssen, er geht irgendwie bis an den Rand von dem Gebiet und sagt dann, aber hier muss ich doch gar nicht hin, was habe ich da jetzt hier gemacht? Ich drehe mal um. Was ja sogar zu seinem flapsigen Charakter passen würde. Weil den haben sie ja wieder gut eingefangen.
Ja, ich meine,
auch der deutsche Sprecher, toll. Seine Figur macht immer noch so ein alter Zyniker, macht mir sofort Spaß. Holt mich völlig
warum
ab.
Warum nur?
Aber das war schon der erste Fehler, zu denken, wir könnten bei den Open-World-Spielern mitspielen. Und diesen Fehler machen ja so viele.
Ja.
Und dann zu merken, nein, könnt ihr nicht. Entschuldigung, könnt ihr nicht. Ihr habt keinen Tag-Nacht-Wechsel, ihr habt keinen Wetterwechsel. Wenn ihr das nicht könnt, dann gebt mir unterschiedliche Regionen. Dann wirkt es wenigstens nicht so merkwürdig, dass ich in die eine Region laufe und da ist halt immer Regen. sofort geht immer Regen los und so. Und dann habe ich wenigstens noch diesen Aha-Moment mit dem Tor. Und auch die Tore, ich meine mal ganz davon abgesehen, dass sie ikonisch aussehen und dass sie natürlich den alten Stargate-Effekt aufgreifen. Ich meine, Stargate ist nicht ohne, so trashig es sein mag, ich finde es auch oft gut geschrieben, aber das Tor an sich, das ist sowas Ikonisches, sowas Starkes, durch dieses Tor zu gehen. Und es erlaubt ja auch taktische Möglichkeiten. Auch das wieder, eine schlechte Analyse vom Originalspiel. Was haben die Tore gemacht? Es gab mehr oder weniger Geheimwege durch die Tore. Ich konnte also früher in Gebiete kommen, die mich eigentlich zu gefährlich für mich waren. Es gab eine Überlegung, sollte ich wirklich durch das Tor im Militärlager auf Insel 1 gehen? Weil die Chance ist ja recht hoch, dass ich in dem nächsten Militärlager rauskomme und zu Tode geschossen werde. Und das fehlt alles völlig. Es ist völlig beliebig in dieser Welt. Stattdessen gibt's halt diese völlig sinnlos in die Welt gepackten Außenposten. Also da könnten sich eine Scheibe von Starfield abschneiden, wenn es darum geht, wie man bedeutungslose Sachen in die Spielwelt knallt. Also ganz selten gibt's mal einen Außenposten, der tatsächlich auch Sinn macht an der Stelle. Aber selbst wenn er da Sinn macht, ist das in der Spielwelt nicht erzählt. Ich finde keine Audiologs in diesen Außenposten. Da sind nicht mal irgendwo Menschen, die was arbeiten. Es sind nicht mal Roboter da, die was arbeiten. Also das ist alles, gibt alles überhaupt keinen Sinn und dadurch ist das alles so bedeutungslos. Ist alles gebaut und völlig egal. Und so charmant es am Ende war, ich war am Ende doch eher enttäuscht. Mhm. Es gibt immer wieder Momente, die ich als Lichtblicke hatte, aber so viele im Detail Fehler gemacht, so viele im Großen schon von Anfang an falsch angedacht. Und wenn mich jetzt jemand fragt, warum sollte man das spielen? Ich wüsste nicht eine Antwort. Außer vielleicht, ja, guck mal kurz die Panoramen-Sachen anschauen.
Ja.
Danach, das war's.
Ja.
Tut mir leid. Auch die Haupt... Mein Gott, die Hauptgeschichte ist schlecht. Furchtbar. Die Charaktere, gerade die Menschen, so eindimensional und öde und langweilig geschrieben. Die skurrilen Adelpha-Bewohner, die sind manchmal noch ganz, ganz cool. Da schimmert dieses tolle... ja, kennenlernen, dieses Fish-out-of-the-water-Gefühl von Outcast 1 auch oft durch. Aber die menschlichen Charaktere, die ja jetzt auch als neue feindliche Fraktion eingeführt sind, slapstickhaft schlecht geschrieben. Trotz wirklich vieler Zwischensequenzen. Wir haben echt viele Zwischensequenzen drin, wo du denkst, wow, also da ist offensichtlich viel Budget reingegangen. Es gibt richtig viele und auch schön geschnittene Zwischensequenzen. Mhm. Aber das, was die Figuren da sagen und wie die sich verhalten, das ist alles Müll. Tut mir leid, aber es ist wirklich nicht gut. Es ist echt nicht gut. Und das tut so weh. Es bricht mir das Herz.
Ja.
Das, vor allen Dingen, erst Aquanox, jetzt Outcast, Homeworld, diese ganzen alten zurückgekommenen Serien, jedes Mal die Hoffnung, dass dann Comanche, jedes Mal die Hoffnung, dass irgendwie was halbwegs Vernünftiges bei rauskommt und jedes Mal dieser Nosedive in den leeren Pool.
Ah. Sag nicht Gothic. Aber
ja, warte mal ab, Gothic noch. Remake.
Ey. Ja, ja,
ich wette, das geht nach hinten los. Tut mir leid, aber ich habe das Gefühl, dass das, ich weiß nicht.
Es wird obwohl,
gut, da müssen wir, das ist ja im schwierig. Grunde genommen, müssen sie ja nur die Inhalte kopieren. Aber ich weiß auch nicht, ich bin inzwischen da so, oh, das geht auch bestimmt nach hinten los.
Ja, es ist immer schwierig, diese alten Marken zurückzuholen. Ne? Weil auch wo, du musst ja gleichzeitig die alten Leute, die das noch kennen, abholen, aber irgendwie auch neue ansprechen, die dann halt nur gucken, okay, hat das eine Open World und sieht es cool aus, wenn ich einen Trailer angucke. Und viele Dinge, die damals die Spiele cool gemacht haben, könntest du in dem Trailer ja überhaupt nicht kommunizieren. Schneid mal das alte Outcast von 1999 auf eine Minute geiler Trailer runter. Es geht nicht. Allein die Feuergefechte, es dauert ja 3 Minuten, bis überhaupt so ein Schuss bei dir ankommt, so langsam wie damals geschossen wurde. Also ich verstehe schon die Herausforderung und man sieht sie ja auch wieder gespiegelt jetzt in den Spielerzahlen. Auf Steam gibt es ungefähr 30 Menschen, so, die gleichzeitig aktiv sind und Outcast und New Beginning spielen. Es ist jetzt witzigerweise wieder gestiegen auf über 100, vorübergehend, aber auch weil es dieses Spiel aktuell mit 50% Rabatt gibt auf Steam. 5 Monate nach Release, kein halbes Jahr nach Release, zur Hälfte rabattiert, weil sie halt auch mit dem Preis von 60 Euro rausgegangen sind. Wo du halt auch sagst, ist also wirklich... Ja, für ein Spiel, was auf so einer alten Marke beruht, was dem es eh schon so schwer fällt, seine Vorteile zu kommunizieren, für das euer Marketing auch lange Zeit einfach nicht existent war, über Jahre. Und das haut ihr dann raus für 60 Euro. Klar kann ja da natürlich der Gedanke gewesen sein, da verdienen wir wenigstens ein bisschen was noch dran. Aber da zeigen eigentlich alle Signale auf Rot und auch Video Game Insights rechnet halt die Verkaufszahlen hoch auf Steam, so ungefähr 22.000, ne, für Outcast The New Beginning, was eine, also das ist ja mit der Desaster noch wohlwollend umschrieben, bewegt sich aber interessanterweise im ungefähr im Rahmen der Serie, weil auch Outcast 1.1 hat ungefähr 40.000 auf Steam, Outcast Second Contact 23.000, also ist jetzt nicht so, als hätten sie es nicht wenigstens geschafft, die Leute zu erreichen, die Vorgänger haben auf Steam, aber das sind halt kaum zählbare Leute. Ja. Und auch da muss man halt wie bei Blackbird Interactive auch die Frage stellen, was bedeutet das für Appeal, ne, für das Entwicklerstudio, die ja eigentlich nichts anderes machen als Outcast, die ja auch wahrscheinlich nur noch leben, weil sie irgendwie jahrelang die das Silberbesteck da auch mal verkauft haben oder so, um halt weiter diese Entwicklung finanzieren zu können. Inzwischen gehören sie zu Embracer. Embracer hat die übernommen 2021 für 7 Millionen Euro und sie dadurch auch wieder vereint mit der Marke Outcast, die Embracer schon vorher übernommen hatte, 2019. Also nur wegen dieser Firmenehe konnten sie überhaupt das neue Outcast machen. Aber ganz ehrlich, ne, die sitzen halt auch nicht in einem Billiglohnland, sondern in Belgien mit letzten Infos zufolge, vielleicht jetzt auch schon wieder ein bisschen weniger, 50 Menschen, die da arbeiten. Auch das ist nicht billig. Und auch da.
Aber das ist zum Beispiel, also bei dem Ding muss ich tatsächlich sagen, da verstehe ich es noch weniger, ehrlich gesagt, noch weniger als bei Homeworld, weil Homeworld so viele Facetten hatte mit diesen unterschiedlichen Modi und so. Da ist natürlich ein bisschen schwer abzuschätzen, was ist eigentlich das, was die Leute noch an einem, von einem, was kann Homeworld eigentlich noch bieten? Aber bei Outcast verstehe ich es halt noch weniger, dass die Antwort auf das, was kann Outcast eigentlich in der heutigen Spielwelt bieten, was die anderen vielleicht nicht bieten können, auch im Open-World-Bereich, dass die Antwort darauf so daneben gegangen ist. Mhm. Also allein schon, wie gesagt, das hat, jetzt gab es ein paar Patches, dass man das ein bisschen anpassen und ein bisschen ausschalten kann. Und selbst das ist nicht zu Ende designt an vielen Stellen. Ja. Das funktioniert auch vorne und hinten nicht. Aber allein, dass das nicht der Startpunkt war, das ist was, wo ich dann auch so ein bisschen sage, wisst ihr was, vielleicht braucht's dann auch Appeal in der Form, und auch diese Marke nicht mehr, weil was bedeutet das dann noch? Nur weil Cutter Slater durch die Gegend läuft, er macht ja dann auch am Ende nicht mehr viel. Und dass da die Twon Haas noch rumstehen und sich irgendwie gegenseitig so, die, mein Gott, die Tieranimationen sind so niedlich in dem Spiel, das gibt's gar nicht, also wie süß das ist. Aber meinst du, ich kann auf dem Twon Haar reiten? Was mit das Coolste in Outcast 1 war? Nein, es gibt ja jetzt den Gleiter. Ja, das mit dem Rumfliegen, das ist ganz nett und auch mit diesen Double Jumps, aber braucht's das wirklich? Für was braucht's das wirklich abseits von ich kann so Sprungherausforderungen machen? Weil die Konsequenz aus diesen Double Jumps und diesem Gleiterding war, dass dann halt die Welt größer wurde. Und womit wurde sie gefüllt? Mit so merkwürdigen Sprungherausforderungen, so Jump'n'Run-Herausforderungen.
Ja.
Die halt, die sind okayisch, aber halt auch echt albern. Und wenn das alles ist, was in der Welt ist, stattdessen sind keine Leute zwischen den Ortschaften und so unterwegs. Und wenn man das alles nicht kann, dann der Startpunkt hätte doch eigentlich sein müssen, ein kleines Dorf bauen, Cutter reinstellen und gucken, wie kann eigentlich das Kern-Gameplay von dem Spiel funktionieren? Welche Bildschirmelemente brauche ich und welche kann ich wegstreichen? Das ist so ein klassisches Spiel, wo man eigentlich streichen. Hm. Und dann gucken, an welcher Stelle komme ich ohne HUD zum Beispiel nicht mehr weiter und wie kann ich das lösen? Und das Verrückte an diesem ganzen Ding ist ja, man hätte einfach Outcast 1 kopieren müssen. Es war alles da. Das ist wirklich verrückt, wenn man zurückgeht zu Outcast 1 jetzt. Es ist alles da. Es ist alles da an Interface. Es ist, wie die Karte sich einblendet, wie der Laserpointer funktioniert. Das war ja schon beim Remake völlig unverständlich, wie man daran vorbeidesignen kann. Und jetzt hat's Modder zum Glück gerettet, mit dem ich hoffentlich demnächst irgendwann noch auch nochmal sprechen kann. Aber das war schon so ein, okay, offensichtlich die eigenen Stärken und die eigenen Besonderheiten gar nicht vernünftig analysiert, genau. Dann kann man es auch lassen, ehrlich gesagt. Das war bei Comanche dasselbe Problem, das war bei Aquanox auch dasselbe Problem, obwohl es nicht das einzige war. Da war ganz viel auch einfach Umsetzung tatsächlich problematisch. Aber wenn das schon nicht gut hinhaut, dann lass das. Dann bringt's nichts. Also in diesem überfüllten Markt, wo in fast allen Bereichen andere Studios das, was wo ihr vielleicht mit konkurrieren wollt, besser machen, dann gar nicht erst losrennen.
Ja.
Tut mir leid, das so hart sagen zu müssen, aber das bringt nichts. Es enttäuscht die alten Fans, macht Leute arbeitslos, weil die Firma danach geschlossen wird. Und das bringt nichts. Niemand kann da gewinnen. Und bei diesem Projekt konnte niemand gewinnen. So leid es mir tut.
Outcast, A New Beginning, eine tragische Liebesgeschichte in den Hauptrollen Christian Fritz Schneider und niemand. Weil es ja niemand gespielt hat. Und damit willkommen an alle zurück, die Outcast New Beginning hier einfach gesehen haben in den Kapitelmarkern und gesagt haben, es überspringe ich, es interessiert mich nicht. Herzlich willkommen, ihr seid nicht alleine. Das ging leider auch noch Millionen anderen Menschen so. Weiter geht's jetzt mit einem Spiel, von dem wir auch gesagt haben, zieht die Marke eigentlich noch, auch mit all den Grausamkeiten, die ihr in der Vergangenheit angetan wurden. Alone in the Dark hat ein Es ist ja offiziell kein Remake, sondern eine Neuinterpretation, wo ich mich frage, ist Neuinterpretation nicht einfach ein anderes Wort für Reboot? Aber ist ja völlig egal, was es am Ende ist. Es gibt ein neues Alone in the Dark, was im Januar erschienen ist, dieses Jahr. Und auch kein schlechtes Spiel geworden ist. Also hey, das Ding, ich meine, Outcast hat schon 82% positive Steam-Reviews. Also die paar Leute, die es spielen, finden es gut. Und Alone in the Dark 77%. Positive Steam-Reviews, eine Metacritic-Schnitt von 66 für die PC-Version, auch in Ordnung. GameStar-Wertung von 77, GamePro gibt 75, auch nur, weil es halt irgendwie einen Speicherbug gab in der Konsolenversion. Also grundsätzlich muss man sagen, das haben sie erstmal gut gemacht. Tja, und jetzt stehen wir 5,5 Monate nach Release, oder so ja, knapp 6 Monate nach Release, bei 40 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern auf Steam. Ich meine, ja, es immer noch mehr als Outcast über weite Strecken hatte, ne, und immer noch ein bisschen über Redfall. Aber oh, selbst zum Release waren es nur ein bisschen über 1000. Und wir stehen da mit einem geschlossenen Entwicklerstudio, Pieces Interactive, haben sie zugemacht, weil Embracer offiziell gesagt hat, dass Alone in the Dark hatte eine softer than expected Performance. Das finde ich, das ist ja die Formulierung des Jahres. Softer, eine weichere Leistung abgeliefert als vom Management erhofft.
That's what she said.
Oh. Ouch. du hast es gespielt? Ist es denn, also ja, jetzt mal, ist es denn gut?
Ich hab's gespielt, ich hab's inzwischen 4-mal durchgespielt. Ich hab's etliche Male durchgespielt. Weil wenn man es erstmal kennt, kann man es auch recht schnell durchspielen und dann habe ich es auch mit den verschiedenen Patches immer nochmal durchgespielt. Dann habe ich es gespielt, weil ich sehr ein Unreal Engine 4 spiele. Mhm. Ich bin ja gerade sehr im Unreal Engine 4 rumeditieren und habe es gespielt, weil es ein Testcase für mich war. Das ist nämlich eins von den Spielen, wo leider in der Ursprungsfassung es unglaublich viel Pop-In gibt. Also ganz viel so Detail-Pop-In, Pflanzen, gerade Pflanzen. Du läufst 5 Meter nach vorne und siehst 4 oder 5 unterschiedliche Detailvarianten von der Pflanze in einem Spiel, was super kleine Level hat. Also wo ich auf meinem Rechner heutzutage sagen würde, alles auf Anschlag, ich will da überhaupt keine Veränderungen sehen, haben die Entwickler selbst auf hohen Einstellungen nicht gemacht. Ich habe es jetzt in der INI-Datei gemacht und geforced. Jetzt ist es halt immer auf vollen Details, egal wo ich langkomme. Sieht super aus, ich habe kein Pop-In mehr oder fast gar kein Pop-In mehr. Alles Paletti, kein Ding, Spiel repariert. Laden zu. Und ich fand das wirklich für so eine gebeutelte Marke eine schöne Heimkehr zu einem relativ klassischen Spielgefühl, auch mit dem klassischen Setting. Ich fand das super stimmungsvoll, das Spiel, spielerisch ein bisschen durchwachsen. Die Kämpfe waren relativ furchtbar, gerade im Nahkampf waren sie wirklich schlimm. Mit Schusswaffen ging's so halbwegs. Mit Gamepad finde ich es fast unspielbar. Also Gamepad fand ich ganz schlimm. Mit Maus und Tastatur geht's ein bisschen besser. Sie haben das jetzt in Patches auch nachgebessert an vielen, vielen Stellen. Das Spiel ist, also wenn man es sich jetzt holt, es ist in einem deutlich besseren Zustand als zum Release. Das ist schon mal sehr gut. Entschuldigt nicht, dass es teilweise in dem Zustand zum Release war, weil es ja auch mehrmals verschoben wurde und weil es eigentlich so ein überschaubares Spiel ist. Aber im Kern, es hat eine Atmosphäre, es ist toll gesprochen von den Figuren, das ist ja auch der David Harbour als Schauspieler und die Jodie, Name fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, gut geschauspielert, ein bisschen eckig kantig. Man sieht, dass das ein Double-A-Spiel ist von vorne bis hinten, das ist ganz klar. Aber diese Reise in die anderen Dimensionen, teilweise die Orte, wo man da hinkommt, das hat alles Stimmung. Aber man merkt ihm vielleicht insgesamt dann doch zu sehr an, dass es halt eine Double-A-Produktion ist und an ein paar bestimmten Punkten, und das hatten wir ja auch schon in der Anspielgelegenheit, kurz vor Weihnachten hatte ich das schon gemerkt, an ein paar bestimmten Punkten fehlt einfach der Feinschliff. Und das ist auch im heutigen Markt ein Killer. Wenn du neben den Resident Evil 2, 6, nicht unbedingt 6, aber wenn du in das Genre gehst von einem Resident, aber selbst 6, von der Spielbarkeit.
Ja.
Wenn du in ein Genre gehst, wo aktuell in Resident Evil, ich wollte sagen 7, 8 und halt auch die Remakes mit 2 und 4 sind, die in ihrer Spielbarkeit einfach unschlagbar sind, die steuern sich super, da hast du keine großen Probleme mit. Oder zumindest, selbst wenn man ein bisschen Probleme mit hat, sie setzen den Standard. Mhm. Bei einer Grundfunktion von einem Spiel, da kannst du nicht ankommen und schlechter sein. Oder wenn du schlechter bist, dann zahlst du den Preis dafür. Das ist wie bei Souls-Spielen. Wenn du als Souls-Spiel ankommst und du fühlst dich in dem Kern Spielsteuerung nicht richtig an, dann wirst du so relativ schnell auf die Nase fallen. Passiert ja auch links und rechts mit den Soul-Spielen, gerade in kleineren Produktionen, weil die Leute den Standard durch ein, zwei Spiele gesetzt bekommen und sofort wissen, wie der ist. Und sofort merken, wenn da was nicht stimmt. Das ist bei Resi so, und es ist bei Soul-Spielen auch. From Software setzt einfach, wie muss sich der Körper anfühlen? Wie muss sich die Kamera bewegen? Mag auch nicht immer perfekt sein, aber es setzt das Grundgefühl. Und wenn du das nicht rübernehmen kannst, und Alone in the Dark konnte das zum Beispiel bei der Steuerung nicht rübernehmen, ein paar wirklich völlig gaga Entscheidungen, was die Bedienung angeht. Zum Beispiel, wenn du ein Objekt aufnimmst, dann kannst du das entweder, also liegt ein Stein rum, dann kannst du an dem vorbeirennen und eine Taste drücken, dann wirft sie automatisch den Stein oder eher automatisch den Stein auf den Gegner. Der Gegner muss so halbwegs im Sichtfeld sein. Oder du kannst den Stein in der Hand behalten, behältst ihn dann aber die ganze Zeit in der Zielposition, also immer mit diesem Zielbogen und kannst nicht sagen, und kannst dich auch nur noch langsam bewegen. Kannst nicht sagen, ich nehme den kurz runter und laufe zu einer anderen Position. Das absolut Normalste, alles aus Last of Us und so und Uncharted und so, Standards, die wir da einfach gewohnt sind, ist nicht drin. Und wenn du solche Standards nicht erfüllen kannst, sorry, aber dann ist schon mal klar, dass du einen schweren Start haben wirst. Weil du wirst die Leute, die den Gameplay wichtig ist, schon mal verlieren. Und dann musst du mit deiner Story, mit deinem Setting überzeugen. Und das überzeugt auch halbwegs. Das ist ja okay. Aber dann brauchst du nicht wundern, wenn die Wertung halt in dem Bereich ankommen, wo sie ankommen. Und ja, es ist das, wie ich finde, das beste Alone in the Dark seit den Original Alone in the Darks. Aber das heißt ja auch nicht viel, weil die anderen Alone in the Darks halt auch zum Teil furchtbar waren, auch wenn sie von ihren Ideen gut war. Also dieses 2008er Alone in the Dark finde ich immer noch von der Idee faszinierend. Hat leider nicht funktioniert, weil die Steuerungsumsetzung auch da wieder diese Idee, oh, wir machen mal was anderes als den Standard in diesem Genre. Das ist wie anzukommen und zu sagen, aber wisst ihr was, ihr habt alle Doom gespielt. Wir machen das jetzt anders. Ja, genau, weil die Leute zum Beispiel bei Doom sich gedacht haben, ich möchte eine andere Steuerung haben. Sorry, Leute, konzentriert euch auf die Schlachten, die ihr gewinnen könnt. Und die Steuerung bei einem Third-Person-Horror-Action-Spiel ist klar. Sie ist Resi. Und wenn ihr da nicht rankommt, dann seid ihr sofort auf Platz 2, 3, 4. Und in diesem Genre, ehrlich gesagt, ist das der Tod.
Ja.
Weil keine andere Marke außer Resi hat in diesem Genre überlebt. Alle anderen sind tot. Wenn sie nicht gerade Jumpscare-Horrorspiele waren, mit relativ überschaubarem Produktionsbudget oder eher so Walking Simulator Horrorspiele mit auch eher überschaubarem Produktionsbudget. Also jetzt hier sowas wie Soma oder hier die andere Serie mit dem Dunkelheit-Ding da, Amnesia.
Ah ja, Amnesia. Ja, das Dunkelheit-Ding, klar. Ja,
in dem Bereich-Ding. Aber wenn du in diesem ich sehe aus wie Resi-Bereich mitspielen willst, dann musst du ein paar Aspekte erfüllen können.
Ja. Also,
und das hat's einfach nicht. Es tut mir leid.
Ja. Ich würde halt tatsächlich, ich meine, an Outcast, aber insbesondere an Alone in the Dark, kann man einfach generell diese Krise des AA-Gamings ablesen, finde ich. Weil diese Mittelklasse, dieser Mittelstand an Gaming-Projekten wird es immer schwerer haben, sich durchzusetzen auf der einen Seite gegen mit richtig Asche produzierte AAA-Spiele. Nicht, dass die immer gut wären. Ja, siehe Suicide Squad, da steckt Geld drin, aber es ist am Ende nicht überragend gut. Ja, das ist eine ganz andere Diskussion. Aber daneben überhaupt herauszustechen, ja, das fällt ihnen schon immer schwerer. Und auf der anderen Seite hast du halt sozusagen die AAA-Indies, die richtig guten Indie-Games wie in Hades oder sowas, oder halt, ne, irgendwie halt die richtig bekannt werden und richtig durch die Decke gehen. Und auch daneben hast du ein Problem, so rauszustechen, weil du bist ja weder Indie, also du kommst ja dann meistens von irgendeinem Publisher, aber du bist auch nicht AAA, sodass man dir bei jedem Schritt anmerkt, dass es irgendwie besser ginge. Ja, was machst du denn dann? Und ich sage nicht, dass ich ein Problem habe mit solchen Spielen. Im Gegenteil, ich bin sogar happy, dass es solche Spiele gibt, weil wer sonst macht denn ein Horrorspiel in New Orleans, in diesem Southern Horror, Southern Gothic Setting. Was für eine fantastische Idee, was für ein großartiges Setting. Ja, das ist ja genau dieser Double-A-Bereich, wäre ja theoretisch genau die Spielwiese, in der man solche Sachen mit einem okayen Budget auch zu guten Spielen umsetzen kann, wie es Alone in the Dark ja am Ende geworden ist. Aber wer kauft's am Ende nicht? Du, Kevin. Genau, also am Ende, und das ist ja dann der Beleg der These, am Ende ist es ja scheißegal, ob ich das irgendwie cool finde. Nur so halt, das kann auch Anke oder mir fallen keine anderen Ich kenne so gut wie keine Namen, weiß ich nicht. Ja.
Deine Kinder werden sich jetzt schon freuen.
Ja.
Anke und Kevin, mir fielen ja keine Anke, anderen. Papa, Kevin, warum heißen Anke wir Anke zwei. Kevin? Ja. Ich finde keine so Namen.
Anke und Kevin sind jetzt.
Sei froh, dass du nicht Alone in the Dark heißt.
Ja.
Und jetzt Ruhe.
Dann wird sich keiner für dich interessieren, weil du einfach, ja, das ungeliebte mittlere Kind heißt dann Alone in the Dark, weil dieser Double-A-Bereich einfach zwischen den Stühlen setzt, was Aufmerksamkeit angeht. Und ja, es ist traurig. Also ich wünschte auch, dass es anders wäre. Es sind ja dann auch oft Spiele, Homeworld 3 war ja auch ein Beispiel dafür, die, wo man plötzlich merkt, sobald der Release näher rückt, kriegen die eine Tonne gesponserte Let's Plays bei allen Kanälen, die auch nur mal vor 5 Jahren mit der Kneifzange irgendwas Horror oder im Fall von Homeworld strategiemäßiges angefasst haben, weil sie einfach merken, oh mein Gott, wir müssen das Spiel bekannt machen. Ne? Wir müssen so viele Leute das spielen lassen und irgendwie hoffentlich Spaß dabei haben lassen, wie möglich, damit es überhaupt jemand wahrnimmt, weil es nicht wahrgenommen wird zwischen riesen Double-A-Produktionen und kleinen Spielen, die halt dann auch viral gehen. Ne? Irgendwie so Slenderman-mäßig. Also ein Feld, auf dem man muss es fast so hart sagen, und das sage jetzt auch nicht nur ich, das hören wir auch von Publishern, ne? Das haben uns auch Publisher schon bestätigt, auf dem man fast nur noch verlieren kann. Dieser Double-A-Bereich.
Lustig, dass du sagst, das hören wir von Publishern, weil andererseits muss ich auch umdrehen, ich sehe auch keinen Publisher, der das Händchen dafür hat. Es sind fast immer dieselben Fehler, die ich da sehe. Ich weiß nicht, ob das klassische Double-A-Spiel überhaupt bei klassischen Publishern in der richtigen Hand ist.
Ja.
Ehrlich gesagt, war es da noch nie sonderlich in einer guten Hand. Der Markt war früher so, dass es noch mitschwimmen konnte, dass es sich noch gelohnt hat. Jetzt ist die Situation so, dass man das nicht einfach so mitlaufen lassen kann mit den immer gleichen, immer selben Ideen, wie man so ein Spiel an den Markt bringen will. Und auf einmal funktioniert das nicht mehr. Das sagt mir nicht sonderlich viel darüber, oder beziehungsweise sagt mir eigentlich viel darüber, dass die Situation früher genauso war. Es hat sich an der, wie diese Spiele gepublished werden, hat sich überhaupt nichts geändert.
Ja, genau.
Also das Problem ist gar nicht unbedingt beim Entwickler, sondern beim Publisher.
Naja, es ist drüber hinaus.
Eigentlich.
Es ist, wie der Markt funktioniert und wie Aufmerksamkeit funktioniert. Weil am Ende, ich meine, als Publisher sitzt du halt da und sagst, okay, ich habe jetzt ein Budget von 10 Millionen Euro oder sowas, ne, oder Dollar. Was jetzt erstmal viel klingt, aber wenn du halt daneben siehst, dass irgendwie ein Spider-Man für 200 Millionen produziert wird, sagst du, oh, okay, also wo soll ich das jetzt ausgeben? Ne? Gebe ich das jetzt aus für 10 hoffnungsvolle Indie-Projekte, von denen vielleicht eines das nächste Valheim wird? Oder wahrscheinlich für 100 hoffnungsvolle Indie-Projekte, so klein wie die Teams manchmal am Anfang sind und so wenig, wie es dann kostet initial. Aber so wenig, wie man halt auch einfach weiß, was da erfolgreich wird, weil man nie genau weiß, was dabei rauskommt und zu welchem Zeitpunkt, ob es dann, ne, weiß ja, Indie-Erfolg ist halt nicht planbar, ne, bei so kleinen Sachen. Ne. Beim AAA kann ich nicht mithalten, dafür reichen meine 10 Millionen nicht, also wo stecke ich das rein? Und das ist wirklich schwierig. Also ich meine, wir leben ja in dieser Industrie, wir leben ja im Gaming. Auch wir als, ne, bei der GameStar, als irgendwie Redakteure und Leute, die da halt jeden Tag sich mit dem Thema beschäftigen. Aber selbst ich könnte dir jetzt halt auch nicht aus dem Ärmel schütteln, wo du jetzt in so einem Mittelklassebereich dein Geld reinstecken müsstest, um ja dann auch wieder Geld damit zu verdienen, weil das ist ja vielleicht dann dein Ziel als Publisher. Also es ist wirklich knifflig, weil die, ne, dadurch, dass die Kosten halt auch gestiegen sind, die Entwicklungskosten, dadurch, dass halt selbst Spiele, wo wir sagen, okay, ist jetzt halt nicht das Gelbe vom Ei, dass selbst die halt inzwischen teurer sind, als sie es vor 10 Jahren noch waren. Es steigt ja nicht nur die AAA-Kosten, sondern halt auch im Mittelfeld gibt's ja immer höhere Gelder, mehr Gelder, die da reinfließen müssen. Dadurch ist es halt wirklich ein Bereich, der undankbar ist. Und
ja, aber auch da, wenn es so ist, dann, so leid es mir tut, vielleicht muss dieser Bereich dann auch erstmal komplett sterben.
Ja, tut er ja auch gerade.
Weil aber er tut ehrlich gesagt schon seit die Xbox 360 zu Ende gegangen ist. Seitdem sieht das so vor sich hin. Immer mal wieder kommen so diese kleinen Hoffnungsträger und eigentlich sind sie fast immer nie so ganz da, wo sie hin sollen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, wo soll man denn die 10 Millionen so reinstecken? Aber eins ist es doch eigentlich offensichtlich auf jeden Fall nicht mehr, nämlich das punktuell veröffentlichte Einzelspiel, das dann kurz leuchtfackelmäßig brennen kann. Zumindest nicht im Double-A-Bereich, nee. Weil wo hat denn das mal funktioniert im Double-A-Bereich? Zeig mir ein Spiel in den letzten Jahren, wo das mal funktioniert hat. Bei einem gepublishten Double-A-Spiel. Eigentlich schon seit Jahren ist das immer derselbe Vorgang, dass es nicht so, also nicht funktioniert. Oder also wirklich, zumindest in der Masse. Also ich sehe nicht, dass das irgendwo in diesem Bereich mal tatsächlich in den letzten Jahren noch geklappt hat, dieses, gerade so dieses klassische Singleplayer-Spiel. Und, ja. Ich weiß, ich argumentiere im Grunde genommen gegen das, was ich gerne hätte. Ich hätte nämlich gerne das klassische Double-A-Singleplayer-Spiel. Ich liebe diese Spiele, aber damit bin ich halt am Ende des Tages, was die Zahlen angeht, allein. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ein Produkt, wo du nur so einen überschaubaren Zahlrahmen hast, dann ist es halt heutzutage wahrscheinlich deutlich, deutlich cleverer, sich ein Produkt zu überlegen, was eine relativ hohe Langlebigkeit hat. Mhm. Natürlich brauchst du dann immer noch ein Team, das dich stützen kann. Du brauchst immer noch einen guten Startpunkt. Aber du brauchst eher ein Spiel, was darauf ausgelegt ist, dass es länger funktionieren kann, dass auch das Bewusstsein der Spieler dafür da ist, dass es länger funktionieren kann, was automatisch bedeutet, das ist eher ein iteratives Spiel. Also ein Spiel, was in seinem Kern immer wiederholbar ist und dann erweitert werden kann. So das klassische X4 oder wie hieß das hier von dem deutschen Entwicklerstudio, das Survival-Spiel, was ja wohl
so Anfang des Jahres
Enshrouded, was auch immer mal wieder zurückkommen kann, weil das viel besser in die heutigen Publishing-Zyklen oder sagen wir mal Geldverdien-Zyklen reinpassen. Vielleicht nicht Publishing-Zyklen, weil die Publisher immer noch auf dieses, wir stecken das Geld rein und dann haben wir ein Quartal, um das Geld wieder reinzuholen. Aber viele von den Projekten, die heutzutage erfolgreich sind, sind auf andere Weisen erfolgreich. DayZ hat jetzt mehr Spieler als je zuvor, ist also immer von hinten hochgekommen. DayZ hätte in einem klassischen Publishing-Geschäft niemals passieren können, weil die Investition immer ist, dieses Quartal und danach egal. Vielleicht noch dieses Quartal mit Season Pass fürs nächste. Aber selbst da sehen wir ja auch der Season Pass. Der Season Pass stirbt aus. Und völlig zu Recht, weil er immer minderwertige Qualität geliefert hat. Und zum Glück es jetzt zumindest teilweise eine Rückbesinnung auf das klassische Add-on gibt, weil das Einzige ist, was tatsächlich noch mal einen Push im Spiel geben kann. Aber auch dafür braucht es die Weitsicht vom Publisher-Seite zu sagen, es gibt Möglichkeiten, im Spiel nochmal einen zweiten Push zu geben, aber nicht durch so einen Season Pass, den wir vorher hinhauen, weil das haben die Leute inzwischen auch langsam geschnallt, dass wir da immer nur das Mindeste machen. Und jetzt zeigt mir ein Season Pass Spiel, wo es wirklich gute Season Pass Inhalte gab in den letzten Jahren. Ich habe sie mir durchgeguckt, gibt's nicht. Es gab keine wirklich guten Season Passes. Und richtig gute Erweiterungen zum Beispiel sind immer nur als Erweiterung wirklich gekommen und haben auch immer nur dann funktioniert. Weil wenn man sich die Spielerzahlen anschaut, auch ich drifte jetzt ein bisschen ab, aber wenn man sich die Spielerzahlen anschaut, der Season Pass hilft auch einem Spiel nicht, weil es keinen neuen Push gibt, wenn neuer DLC rauskommt. Zumindest kein signifikanter. Aber eine große, gute Erweiterung kann nochmal einen massiven Push bringen. Cyberpunk, Elden Ring. Eine große Erweiterung kann ein Spiel nochmal pushen. Ist ja auch logisch. Da ist Presse drauf, da ist Interesse drauf, da gehen die auch die Influencer nochmal drauf, weil da genug Futter drin steckt. Einen Season Pass, wie jetzt bei Dead Island 2 hat einen Season Pass, 3 DLCs. Niemand hat jemals drüber gesprochen. Ever. Vielleicht in den absoluten Kern-Communities, aber darüber hinaus tot. Du kannst damit nichts mehr reißen, außer natürlich in diesem kriege ich im ersten Quartal Kohle rein. Und wenn du nur auf das planst, kriegst du natürlich auch dementsprechend die Produkte, die ja auch keine Chance haben, nach hinten rauszugehen. Und das passt natürlich nicht. So ein Umdenken passt natürlich nicht ins klassische Publishing-Geschäft, weil sie brauchen dieses, wenn ein Spiel rauskommt, brauchen sie das Geld. Das Geld soll wieder reinkommen. Sie können nicht sagen, aber wisst ihr was? Wir verdienen jetzt einfach mal 10 Jahre mit dem Ding Geld oder zumindest 5 Jahre oder so. Zumindest scheint nicht bei vielen Publishern diese Mentalität da zu sein. Bei manchen geht's ja offensichtlich. Ja. Aber diese Langzeit-Idee, die auf der einen Seite viele pushen mit Service-Game und man will ja diese Langzeit Einnahmen haben. Komischerweise auf der einen Seite wird ganz viel drüber geredet, aber umgesetzt wird es oft sehr kurz gedacht. Nämlich mit, wir lassen jetzt mal die Batman-Arkham-Leute ein Service-Game machen, ob die es können oder nicht. Das ist jetzt eure Lösung gewesen. Na toll. Also
ja, so ein bisschen, also die kaufmännische Begründung hinter einem Season Pass ist ja zum Teil auch eine andere, weil ein Season Pass oder auch überhaupt so ein DLC-Paket oder sowas hat ja keinen Preisverfall. Das heißt, das kannst du auch noch verkaufen, wenn dein Spiel irgendwie im Falle von Outcast ein halbes Jahr später, im Idealfall vielleicht noch ein bisschen später, halt irgendwie billig im Sale liegt und die Leute es spielen und vielleicht cool finden, dass du dann sagst, okay, dann können sie, dann gibt's ja den Season Pass immer noch, sehr digitale Inhalte, und dann kannst du den halt nochmal für 20 Euro verkaufen, nachdem das Hauptspiel irgendwie nur ein Fünfer gekostet hat. Weil Season Passes und DLCs und sowas, das wird halt seltenst reduziert. Klar gibt's nochmal vielleicht irgendwann
ist eine Gute, wo es alles drin ist. Ist jetzt in der Praxis aber halt auch einfach nicht mehr so.
Nee, aber das ist die Hoffnung.
Hat sich auch schon wieder erledigt.
Also das ist sozusagen die kaufmännische Hoffnung, ne, die dann dahinter stecken würde, dass man das macht. Mir ist ein Genre eingefallen, wo ich meine 10 Millionen reinstecken würde, wo ich auf jeden Fall einen Return on Invest hätte, auch wenn die Entwicklung lang, schmerzhaft und teuer wäre, nämlich Action-Rollenspiel. Weil jeder Diablo-Klon, der rauskommt, brennt hell wie eine Fackel. Zumindest auf Steam, ne, so ein Last Epoch oder auch selbst Wolzen, ja, weil es halt davon nicht so viel gibt und weil sie auch wahnsinnig schwer zu entwickeln sind, sodass sie gut sind, diese Spiele. Aber
Wolzen musst du jetzt einstellen, ne?
Ja, jetzt ist ja wurscht. Ne? Also, es hat ja Geld gebracht. Ne? Das würde ich da auch.
Es hat auch lange gelebt. Ja, ne? Ja. Trotz der ganzen Kritik, es hat lange gelebt. Ja. Also, das auch darf man auch nicht unterschätzen.
Ich meine, Last Epoch ist ja auch runter. Die hatten ja zum Release 250.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler auf Steam. Jetzt ist es halt runter auf, weiß nicht, 2 oder 4 oder sowas. Also irgendwie halt einen einstelligen, also vierstelligen Betrag irgendwo. Aber grundsätzlich, ich meine, dann hast du, also wenn 250.000 Leute dein Spiel dann nach einer Early-Access-Phase vielleicht zum Release spielen, weil sie sagen, endlich ist mal was Neues da und ich muss nicht mehr den ganzen Tag Diablo 4 oder Path of Exile oder halt irgendwie eines der Spiele spielen, die schon da sind. Also, wo halt wirklich das Verlangen da ist nach etwas Neuem, da kannst du in diesem Double-A-Segment punkten. Ne? Ob das jetzt Action-Rollenspiele sind oder ein anderes, da gibt's bestimmt noch andere, die mir jetzt nicht einfallen. Aber wenn es wirklich so ein Segment gibt, wo so eine darbende Userschaft da ist, die sagt, oh, endlich mal was Neues. Ne? Und vielleicht auch halt schon Early Access da war, über den so ein bisschen gemunkelt wurde, dass man weiß, ah, da kommt was. Und jetzt ist Version 1.0 da. Das kann gehen.
Aber nicht mit einem punktuellen Release.
Nee, das trifft halt, das trifft halt auf diese One-Off. Jetzt ist der Release-Tag und hier ist euer Singleplayer Alone in the Dark. Da funktioniert es nicht. Ja. Genau.
Allein schon auch weil diese Art von Spiele oft einfach nicht in dem Zustand rauskommen, wie sie es bräuchten, damit sie halt steil gehen können. Aber ganz vielen von diesen Projekten sehen wir, dass sie halt später wirklich gut werden. Ja. Was ja auch normal ist. Was ja auch ist eine normale Entwicklung. Nur ist es nicht kompatibel mit dem Markt aktuell. Also so ein Spiel wie in Alone in the Dark hätte jetzt rauskommen können und wäre zumindest ein bisschen runder. Das würde ihm schon ein bisschen helfen. Nicht viel, aber zumindest ein bisschen. Aber gut, dafür war dann wieder die Zeit nicht da und das Geld, um das vernünftig hinzukriegen. Stattdessen überlegt sich halt die Branche, nee, wir machen jetzt 3 Tage vorher schlechte Versionen, verkaufen sogar zum neuen Geschäftsmodell, wo du halt auch nur an den Kopf fassen kannst.
Ja. Also, ja, Geschäftsmodelle Wahnsinn. Sind Thema, mit dem man eigene Talks und Podcasts füllen kann. Wir sind allerdings jetzt schon 1,5 Stunden hier am Reden und am super spannenden Reden, finde ich. Also, uns fehlt aber noch eins. Und es ist jetzt endlich das 5. Spiel an der Reihe, wo wir nicht ganz recht hatten. Also schon irgendwie, aber dann am Ende ist es doch besser gelaufen, als es vielleicht schlimmstenfalls hätte laufen können. Sind das genügend Disclaimer? Ich glaube ja. Reden wir über Rise of the Ronin. Im März 2024 erschienen für die PlayStation 5 von Team Ninja. Und unsere Sorge war natürlich, Moment mal, Team Ninja, das sind die Leute, die Kampfsysteme können. Ja, in Nioh fantastisch, in allen Spielen, die sie machen, fantastisch. Also was Kampfgefühl mit dem Schwert irgendwo draufhauen angeht, das klappt fantastisch bei Team Ninja. Aber jetzt machen sie plötzlich ein Open-World-Spiel mit einer Story, in der du Entscheidungen treffen kannst. Und auch noch Charaktere treffen sollst, die dir was bedeuten. Und das haben sie vorher noch nie so hingekriegt und gemacht. Und da war tatsächlich die größte Sorge, übernehmen sie sich. Ne? Kriegen sie mit Rise of the Ronin trotzdem ein stimmiges Spiel hin, insbesondere dann, wenn man es neben Ghost of Tsushima legt. Ne? Was halt auf der PlayStation abgeräumt hat, was ging. Und was, auch darüber haben wir schon gesprochen, auch wir beide, was jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei war, was Open-World-Design angeht, weil auch Ghost of Tsushima ist 2020 erschienen und war eigentlich Open-World-Design von 2010. Oder wenn man Ubisoft fragt, von heute. Ja, aber halt eine veraltete Art, eine Open-World schematisch zu füllen. Was es aber hatte, war halt diese sehr organische Spielerführung mit dem Wind, der dich zum Ziel führt, oder den Vögelchen, denen du nachlaufen kannst, oder den Füchsen, ne, die dich dann irgendwo hinführen. Plus, es hatte tatsächlich immer wieder so Story-Spitzen und auch Nebenquests, die dir in Erinnerung bleiben, weil die sehr dramatisch waren oder halt sehr, sehr schlimm zum Teil auch. So, und dann kommt Rise of the Ronin und die Ninja und sagt, hey, uns gibt's auch noch, wir machen jetzt auch Open World. Und Fritz hat's gespielt.
Ja, ich habe es gespielt und freue mich schon sehr auf die PC-Version. Das ist Fazit das ist von meinem Spielen Fazit. Der PS5-Version, weil ich ein bisschen Hoffnung habe, dass sie dann am PC wenigstens ein bisschen was noch aus ihrer Technik rausholen können. Mhm. Weil das Spiel, ich fand's gut, nicht der Hammer, aber gut, weil das Spiel einfach technisch durchwachsen ist, immer noch durchwachsen ist. Also, du hast so viel Landschaftsdetail-Pop-In und Framerate auch so, naja, könnte auch alles ein bisschen besser sein. Und also dafür, wie es aussieht, ist es halt, läuft es deutlich zu schlecht und hat deutlich zu wenig auch einfach Details. Und wenn du dann einfach ein paar Wochen später die PC-Version von Ghost of Tsushima siehst, dann denkst du halt so, was sind das, was? Die Spiele kamen im selben Jahr raus? Das kann ja nicht sein. Ja. Das ist doch völlig unmöglich. Das ist doch hier völlig andere Technologie. Und sie hatten das Problem auch schon zuletzt jetzt hier wieder bei Wolong auch gehabt, ne, dass sie da kein gutes Händchen für technische Finesse haben. Artstyle und so gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich gut. Ich mag auch total, dass es im Gegensatz zu Ghost of Tsushima später spielt. Mhm. Dadurch hast du größere Städte, europäisch geprägte Städte, zumindest die eine. Finde ich super. Ich mag das mit diesem Gleitschirm. Das Kampfsystem finde ich viel besser als bei Ghost of Tsushima. Nicht unbedingt, weil das Ghost of Tsushima Kampfsystem schlecht ist. Das hat auch seine Facetten und interessante. Aber auf Dauer finde ich es einfach bei Rise of Ronin interessanter. Dass ja. Da kann ich mehr aus dem jeweiligen Kampf herausholen. Bei einem Ghost of Tsushima ist der Kampf mehr ein, ich arbeite mich durch die Gegner. Bei Rise of Ronin ist, ich arbeite mich an den Gegner ab.
Ja.
Das ist ein bisschen wie Armored Core gegen MechWarrior. Bei Armored Core haue ich einen Lebensbalken runter, bei MechWarrior ziele ich aufs Bein und ändere dadurch die taktische Situation des Kampfes. Und das ist hier nicht ganz so stark, aber da kann ich mehr rausholen. Aber ja, sie haben halt, wie wir schon gesagt haben, sie haben halt diese klassischen Open-World-Probleme. Auch ein bisschen wie Outcast, ne? Dieses zu große Welt, was macht man damit? Ja, am Ende kommen wir dann halt auf die Ideen von Ubisoft.
Ja.
Leute, das sind schon die Sachen, die wir bei Ubisoft kritisieren. Ja. Und zwar alle.
Ich weiß es ja auch nicht.
Dann rennen sie alle zu Ubisoft und so, was macht denn Ubisoft so? Ja, die sind erfolgreich. Ubisoft ist erfolgreich mit seinen Großtiteln. Also Ubisoft macht ja auch nur noch zombiehaft seine Großtitel. Und sie sind damit erfolgreich. Aber sie sind nicht erfolgreich, weil sie so toll jetzt im Open-World-Design und Missionsdesign sind, sondern sie sind einfach so erfolgreich damit, weil diese Namen immer noch so groß sind, weil die Hoffnung, die drinsteckt, immer noch gut funktioniert, weil sie einfach die Leute mit Inhalt erschlagen können auch. Und weil sie einen doch oft immer wieder einen faszinierenden Ansatz zumindest vermitteln können. Ob sie ihn dann auch erfüllen können, ist nochmal was anderes. Aber das sind alles Schlachtfelder, auf die man sich nicht begeben sollte oder von denen man nicht eins zu eins lernen sollte, wenn man sich ebenfalls in diesem Bereich wagen will, weil man da fast nur verlieren kann.
Ja.
Es ist halt, wie oft wollen eigentlich die anderen Teams diese Lektion noch nicht lernen? Wie viele Jahre lang, ich bin mir echt gespannt, wie viele Jahre lang müssen wir noch das zum immer selben Schluss bei diesen ganzen Open-World-Spielen kommen, dass das nächste Spiel, was die Ubisoft das Funktionen kopiert und damit auf die Nase fällt.
Ja, aber weißt du, wie lange, bis jemand mal eine Idee hat, wie man eine Open World befüllen kann, ohne viel Geld? Also ohne übermäßig viel Geld. Weil
der KI.
Naja, entweder habe ich halt dann irgendwie 8 Jahre Entwicklungszeit oder 10 oder sowas wie ein Bethesda, um irgendwie eine, und selbst die füllen ja dann die Starfield-Welt mit irgendwie Zufallsgenerierung, also da lange ich mir komplett an den Kopf dann. Aber ne, grundsätzlich, entweder habe ich halt ewig viel Zeit, das Spiel zu machen, oder ich habe nicht so viel Zeit, oder vielleicht auch nicht so viel Geld, und befülle es halt eher mit schematischen Dingen. Ne, dann kann ich halt in der Welt von Rise of the Ronin 100 Katzen streicheln oder so Reit- und Gleitschirm-Challenges machen und Fotomissionen. Meine persönliche Nemesis, entschuldige Anke und Kevin, wenn ihr Fotomissionen mögt, aber für mich ist das die allerdümmste Art von Mission in einem Open-World-Spiel. Zu sagen, hier ist dein magischer Fotoapparat und schau mal die tolle Landschaft da drüben, willst du da nicht mal einen Screenshot von machen? Nein, ich will einen Screenshot von machen, wenn es wirklich cool ausschaut. Aber nein, Forspoken, ich will nicht einfach irgendeine irgendwas fotografieren müssen. Und Rise of the Ronin hat das halt auch. Und das sind halt so, ja, es funktioniert schon und es ist halt wie so, ne, es ist halt wie ein Opel fahren, man, es funktioniert und man, ich will jetzt nicht Opel beleidigen, wer weiß, ich habe lange keinen gefahren, vielleicht, also, schreibt in die Kommentare über Opel fahrt oder nicht, wie es gerade ist, aber so, es funktioniert, man weiß, was man kriegt, es füllt diese Welt, aber es füllt sie halt nicht mit Überraschungen und dem Gefühl, irgendwas Tolles, Neues zu erleben. Vielleicht wird irgendwann die KI-Befüllung von der Open World was sein, was uns wieder überraschen kann. Hoffentlich im Positiven. Und nicht über Starfield, dass es halt der Algorithmus sich denkt, ach, hey, kennst du noch das Forschungslabor vom Planeten nebenan? Hier ist es nochmal, weil es dir so gut gefallen hat. Ja, also wenn das aber vielleicht mal Fortschritte macht, es kann halt dann vielleicht ein neuer Schritt sein, dass man nicht 8 Jahre lang per Hand alles da reinbasteln muss, sondern vielleicht mehr auch coole Sachen sich irgendwie rein generieren lassen kann. Aber bis dahin ist diese Ubisoftigkeit, dieses Formelhafte, diese mit Icons überladene Minimap, das, was man leider erwarten muss, wenn sich ein Studio an der Open World setzt, das halt in der Hinsicht nicht viele Erfahrung hat. Da haben wir es halt wieder. Ja. Ne? Das Gute ist, ne, das ist im Prinzip das, was wir vorher gesagt haben. Aber es ist trotzdem ein gutes Spiel geworden. Ne? Auch gerade das Kampfsystem und Co. sind halt einfach gelungen. Es gibt viele Leute, die damit Spaß haben. Und es gibt Erfolgsnachrichten bei Koei Tecmo, beim Publisher, laut deren letztem Geschäftsbericht. Ne, das Geschäftsjahr ist irgendwie geendet im März, also gar nicht so lang nach dem Release von Rise of the Ronin. Also eigentlich, ehrlich gesagt, nur 7 Tage nach dem Release von Rise of the Ronin. Aber da haben sie gesagt, die Verkäufe von Rise of the Ronin sind initial schon stärker als die von Nioh und Nioh 2. Also sie sehen da Zeichen, dass das Spiel sich hoffentlich, das ist dann, ne, das wissen wir nicht, aber die Hoffnung ist, das wird sich stärker verkaufen als die Nioh-Serie, die insgesamt über 7 Millionen Mal verkauft wurde, obwohl jetzt Rise of the Ronin ja erschienen ist, viel früher im Lebenszyklus seiner Konsole. Weil Nioh ist rausgekommen, da war die PS4 schon 4 Jahre alt, Nioh 2 ist rausgekommen, da war sie 7 Jahre alt, Rise of the Ronin kommt jetzt bei einer PS5, die, oh Gott, wann ist sie rausgekommen? Ja, ist jetzt Quatsch, erzähle. 2020, aber so richtig rausgekommen ist sie ja nicht, weil es gab ja nur ganz wenige zu kaufen.
Ja, Lieferproblem, ja.
Genau. Inzwischen, Geoff Keighley hat die Zahl mal gedroppt. Im Februar dieses Jahr gibt's um die 55 Millionen, wahrscheinlich inzwischen auch noch mehr, verkaufte PlayStation 5s. Also ist jetzt nicht keine ganz kleine Plattform, aber es ist auch keine, die so verbreitet ist, wie die PS4 halt am Ende ihres Lebenszyklus. Und trotzdem läuft Rise of the Ronin schon mal stärker als damals, und die Nios.
Und da ist aber wieder dieses, und das wieder, was wir auch schon oft hatten, dieses, die Verlockung der Open World. Deshalb wollen ja auch alle Open World Spiele machen, weil dieses, auf der Seite des Kunden ist es immer die Hoffnung, die die Leute in eine Open World hineinprojizieren. Also sobald ein Spiel eine Open World hat, sind die, muss nicht immer funktionieren, bei Outcast hat es nicht funktioniert, aber grundsätzlich sind die Chancen schon recht gut, dass es ein größeres Grundinteresse gibt, weil die Leute so viel reinprojizieren in diese Open-World-Spiele, so viele Möglichkeiten und Hoffnungen reinprojizieren. Die wenigsten Spiele können die tatsächlich erfüllen. Deshalb gibt es ja auf der anderen Seite auch diese Open-World-Enttäuschung, weil es immer diese Diskrepanz gibt zwischen, ach, da kann ich ja dann alles drin machen. Ja, nee, kannst halt nicht, weil geht halt vieles nicht. Ja. Oder es ist halt alles immer dasselbe. Aber das ändert nichts an dem Gefühl, was dahinter steht, an diesem Bedürfnis. Das Bedürfnis ist immer noch da. Das Bedürfnis, das ist dasselbe, was seit 10 Jahren Star Citizen finanziert. Das Bedürfnis, das ist auch völlig losgelöst von Ratio. Also, da kann man 5-mal noch sagen, ja, das Spiel wird das aber nicht liefern können. Die Open World wird das nicht liefern können. Und wahrscheinlich weiß auch sogar der Käufer weiß, dass es nicht so ist. Aber Emotion trumps immer. Ja. Also das ist leider so. Es ist gut auf der einen Seite, aber es ist halt leider auch so gefährlich. Deshalb wundert es mich nicht, dass initial da mehr Interesse da war, weil einfach dieses Versprechen, oh, eine offene Japan-Welt, und dann haben die gesagt, auch dieser Mix mit dem, da kann ich so viel mehr reinwünschen und so viel mehr drin vorstellen.
Ja?
Kein Wunder, dass das erstmal mehr Interesse weckt. Und ich bin auch gespannt, wie es, wenn es auf dem PC rauskommt, was ja vielleicht sogar noch dieses Jahr passiert, keine Ahnung, wie es da aufgenommen wird. Ich meine, da gab es jetzt gerade die PC-Version von Ghost of Tsushima, die ja absolut durch die Decke gegangen ist, also war ja super erfolgreich. Aber das erklärt halt immer wieder diese Open-World-Verlockung, die auch bei den Publishern und bei den Geldgebern natürlich immer da ist, mit diesem von wegen, ja, war so eine Open-World, weil dann weiß man natürlich, dann ist Interesse da, aber kann man sie auch umsetzen? Und die Antwort lautet leider oft eher nein, aber dieses Nein wird dann vielleicht gar nicht mehr gehört.
Ja, aber es kann zumindest, ne, wenn man es richtig macht und Sony als Publisher hat, beziehungsweise in dem Fall, ne, sogar als Co-Entwickler, Sony war ja sehr stark involviert bei Rise of the Ronin, deswegen kommt es ja auch exklusiv erstmal für die PlayStation 5, hat man zumindest nochmal einen anderen Hebel, auch was das Marketing anbelangt, als es beispielsweise ein Outcast hat, was dann einfach so ins Nichts hinein entwickelt wird. Es ist kein Ghost of Tsushima, ne? Das muss man auch sagen, wenn man den Vergleich so direkt zieht, auch was die Wertungen beispielsweise angeht, im PlayStation Store, die User-Wertungen, da steht Rise of the Ronin bei 4,25 von 5 Sternen, also schon sehr gut. Ghost of Tsushima, der Director's Cut, liegt aber bei 4,56 von 5 Sternen. Also nochmal eine ordentliche Nummer drüber. Und das ist auch ein bisschen das Feedback, was man am meisten kriegt, wenn man von Rise of the Ronin redet. Gutes Spiel, nicht ganz Ghost of Tsushima, allein schon technisch gesehen. Ne? Ja. Aber trotzdem gutes Japan-Open-World-Spiel geworden. Und jetzt können wir mal gucken, was Ubisoft aus dem Ganzen macht mit Assassin's Creed Shadows. dann mal gucken, wie Ubisoft dich dann Ubisofts eigene japanische Open World wird, wenn wir jetzt schon zwei hatten, die so ein bisschen
schmattig waren. Und dann können wir auch mal langsam wieder in einen anderen Teil der Welt gehen.
Ja, vor ein paar Jahren haben wir noch gesagt, Mensch.
Ich weiß. Jetzt ballt sich das halt alles. Ja. Wir haben die Ubisoft-Spiele in Japan, die Open-World-Spiele in Japan, wir haben die ganzen Souls, ähnlichen Unreal Engine 5 Spiele in China, wo ja auch so ein ganzer Schwall von diesen fast identisch aussehenden Spielen jetzt kommen, mit dem Wushu, Juju hier und Black Myth Wukong da und weiß nicht, wie die anderen noch alle heißen. Also so ganz weird, dass sich das jetzt gerade so weird ist es nicht, es gibt Gründe dafür, aber dass es sich kurios, dass es sich halt manchmal so bald, das ist wie 2013 der Bogen plötzlich im zweiten Spiel auftauchte.
Ja, richtig, stimmt. Der Bogen, es war wieder Zeit für mehr Bögen in Spielen. Was ist wohl das Nächste? Schreibt's in die Kommentare. Die nächste Welle, die rollen wird durch diese Spielebranche. Für uns war's das für dieses Mal von unserem Rückblick auf die 5 Sorgenkinder. Zumindest eins davon hat sich berappelt, nämlich Rise of the Ronin. Die anderen bleiben Sorgenkinder, definitiv. Und ja, da wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel passieren. Ich sage an dieser Stelle nochmal Entschuldigung an Anke und Kevin, an alle Ankes und Kevins, die uns zugeschaut haben. Ihr seid trotzdem natürlich fantastisch. Auch wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, dass wir alte Boomer sind, die immer nur Singleplayer wollen. Aber das ist halt einfach so. Ja. So ist es. Fritz, vielen, vielen Dank, dass du so lange durchgehalten hast. Zwischendurch
ist für die Welt.
Ja, zwischendrin saß du ein bisschen im Regen, aber es passt ja auch zum Thema, dachte ich mir. Also, ich weiß nicht, ob man das noch hört in der Folge, wenn sie fertig ist, oder ob wir es durch die Magie der Audiobearbeitung einfach rausfiltern. Oder ob wir Fritz einfach komplett rausschneiden und am Ende ist es ein Monolog von mir. Man wird es erst erfahren, wenn diese Folge fertig ist. Für dieses Mal war es das vom Rückblick auf die Sorgenkinder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. We'll be right back.